herzlich willkommen, liebe Hörer vom Autokino. Ihr seid wieder richtig bei eurem allerliebsten Podcast, den die beiden Wirbelwinde aus Aschaffenburg machen. Der eine thront neben seinen Spielzeugwaren, der andere auf seinen Kochmessern. Hier ist mal wieder für euch Max Nachtsheim. Hallo Max.
Hallo Christian.
Und Christian,
Bloß.
Hast du schon richtig gesagt, ja. Hey. Heute ist es soweit, wir reden für euch und eigentlich nur für euch über Dark, über die dritte Staffel von Dark. Wir reden über Ganz Akimbo und wir reden, das ist der neue mit Daniel Radcliffe, ne?
Ja.
Genau. Und wir
Harry
reden,
Potter.
Und wir reden über den neuen Will Ferrell-Film auf Netflix. Der heißt, wie heißt er nochmal genau?
Eurovision Story of Fire Saga, oder?
Ah, genau, Story of Fire Saga, die isländische ESC-Band. Wir reden heute über diese drei Themen und natürlich hören wahrscheinlich viele zu, die sagen, ich will auf jeden Fall gute Infos zu Dark und eine richtig gute Erklärung. Kann ich euch jetzt schon gleich sagen, Leute, müsst ihr irgendwie mal gucken, ob die Rocket Beans noch einen Podcast online haben oder so, weil bei uns wird es nicht geben. Wir werden in klassischer Chrissy- und Maxi-Manier versuchen, uns irgendwie durch dieses Themengebiet zu
mein liebster Kommentar unter diesen Netflix-Dingern, weil wir haben ja so ein Video gemacht für Netflix mit ganz vielen anderen coolen Leuten. Und dann so, alle so sind super emotional und dann irgendeiner hat drunter geschrieben, alle so Heul, Lach, Blabla Emoji und dann so Chrissy und Maxi, ah ja, da, gell. Und so war's auch.
Ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass wir die ersten drei Folgen schon vorher gucken konnten. Die haben wir schon vorsorglich in unserem Studio, das haben wir uns ja extra damals gebaut für Patreon und mussten da jetzt ja raus erstmal, weil es gehießen hat, Leute dürfen sich nicht mehr treffen. Deswegen haben wir das ganz lange nicht gemacht, aber weiterhin Patreon gemacht, Maxi, ne?
Ja, also das muss man mal immer wieder, glaube ich, erwähnen, weil das manchmal auch vergessen wird. Wir haben immer noch ein sehr, sehr fleißiges Patreon-Konto. Patreon ist wirklich bei uns immer lit und immer lit. Warum sage ich lit? Bin ich 12? Kurz gedappt nochmal.
Warte, kurz mit krass auf Patreon, ja.
Ja, wir sind richtig lit. Wir haben die letzte Zeit echt schöne Formate gemacht. Ich habe mir auch überlegt, ob man vielleicht mal so demnächst mal wieder so als Appetizer für die Leute, die das mit Patreon so wieder vergessen haben oder das gar nicht kennen von uns, dass wir das haben, mal so zwei, drei so gute Folgen aneinander schneiden, einfach mal auf einen normalen Feed stellt. Weil wir machen da ja unsere Top 100 seit... Also als die gewählt wurden, gab es ja einfach sehr viele gute Filme, die eigentlich heute in den Top 100 werden, noch nicht.
Das ist eine Wahrheit, ja, das stimmt wirklich.
Das ist wirklich sehr weird. Wir haben letzte Woche Platz 26 besprochen, das war Infinity War, also Avengers. Das war ein sehr schöner Podcast von Chrissy und mir, aber man muss auch dazu sagen, so, wir haben dann nochmal Endgame mit reingenommen aus freien Stücken, weil der halt einfach nicht in diesen Top 100 war, weil es den da einfach noch nicht gab, als diese Top 100 festgelegt wurden. Und zu sagen, so, ja, wir machen alle zwei Wochen eine Folge mit einem Platz, bei 100 könnt ihr euch das ja ausrechnen, dann sind das 400 Wochen, das dauert eigentlich vier Jahre. Jetzt haben wir ungefähr auch so, ja, das in den ersten zwei Jahren oder wie lange es die jetzt gibt, haben wir auch ungefähr so schon fast ein Drittel abgearbeitet, also es ist träge.
Es ist ein Format, das einfach nicht... Ihr könnt uns übrigens nach wie vor, wenn ihr sagt, ich habe eine gute Formatidee, könnt ihr uns das immer gerne schicken. Manchmal schreiben wir nicht zurück, dann war die Idee vielleicht nicht so gut oder wir waren irgendwie gerade müde in dem Moment. Das will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ist nie böse gemeint. Und für alle Leute, die überhaupt nicht wissen, was Patreon eigentlich ist, hier nochmal eine kleine Erklärung. Ihr hört ja den Podcast von uns meistens alle zwei Wochen. Manchmal ballern wir richtig raus, ne? Wie jetzt bald. Da wird einfach mal geballert, vier Wochen am Stück oder so. Aber in der Regel machen wir alle zwei Wochen einen Podcast. Und um diese ganze Wartezeit auf die Podcasts zu verkürzen und um fairerweise auch ein bisschen Geld zu verdienen, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Patreon-Seite auf. Die heißt Patreon, also patreon.com/imautokino zusammengeschrieben. Und dort findet ihr dann, zum Beispiel du hast mit einem jungen Rapper, den du kennengelernt hast, ein Format, das heißt, wie heißt das eigentlich?
Das erste Mal Musik, da geht es darum, um erste Songs zu erwähnen, einen Song zu erwähnen, der in der ersten Situation entstanden ist. Zum Beispiel beim ersten Sex, was für einen Song man da gehört hat. Oder beim ersten Alkoholkonsum. Oder was, weil meistens läuft ja irgendwo Musik. Ja, wir waren ja eine sehr musikgeprägte Jugend, hatten wir. Geil, und darum geht es so ein bisschen. Und die erste Folge über das erste Mal Sex, die kam auch sehr, sehr gut an und haben auch alle sehr, sehr gemocht. Du hast dann ein Format mit dem Hotzo. Hotzo ist heißer Scheiß auf Instagram.
El Hotzo,
El Hotzo ist wesentlich erfolgreicher. Ein Twitterer, der auf Instagram wesentlich erfolgreicher ist als auf Twitter.
Ja.
der einfach so seine Tweet-Collagen raushaut und dadurch irgendwie so inzwischen so ein bisschen so ein Comedy-Schreiberling-Ruf hat, der auch sehr witzig ist. Der war ja letztens hier auch zu Gast bei der Simpsons-Folge und so.
Wir machen zusammen,
Formate. Wir haben auch sehr, sehr viel noch da. Also das Backend ist ja auch abrufbar, was in den letzten 4 Jahren da passiert ist.
Ja.
Wir haben da über 350 Folgen. Also das ist halt schon
vielleicht ganz, ganz kurz, darf ich noch ganz kurz sagen, was ich mit dem Hotzo mache, weil ich finde, es ist ein witziges Format, weil es so dumm ist.
Ja.
Denn wir reden im Prinzip immer so grob eine Stunde.
Ja.
Und man kann sich das so vorstellen, wir gucken eine Serie, die heißt It's Always Sunny in Philadelphia. Und Max, ich muss wirklich sagen, kennst du diese Serie eigentlich?
Nee, ich habe mich auch gefragt, ob überhaupt inzwischen mal darüber geredet wurde.
Ja, das ist ja deine Serie. Also ich liebe die ja und du wirst sie auch lieben, sagen wir es mal so. Denn in dieser Serie werden nur schlimme Themen besprochen. Die eine Folge heißt Charlie hat Cancer. Er hat aber gar nicht wirklich Krebs, sondern täuscht es nur vor, um Frauen klar zu machen. Die Folge, die ich jetzt vor kurzem geguckt habe, also wirklich nur schlimm, geht um so, ich sag mal, Child Molesting. Also die Themen sind richtig übel, aber die Art und Weise, wie das halt besprochen wird, genius. Lieb ich sehr, It's Always Sunny in Philadelphia. Problem ist, kein Mensch kann die gucken in Deutschland. Die gibt es nicht in Deutschland käuflich zu erwerben. Es ist nicht möglich. Man muss sie illegal ins Land holen, diese DVD, und muss sie dann auf einem illegalen, unkodierten DVD-Player in so einer Bunkerhöhle gucken. Und das mache ich in der Hotzo einmal die Woche. Und dann setzen wir uns hin und reden eine Stunde. Gut, wir reden 50 Minuten so ein bisschen über uns und dann reden wir 10 Minuten über die Serie. Macht, glaube ich, großen Spaß, könnt ihr euch mal anhören und gibt sogar schon ab $2, das muss man auch mal sagen. $2, das sind ja mittlerweile umgerechnet, glaube ich, weiß ich nicht, ein Cent oder so. Also das lohnt sich wirklich, sich da mal anzumelden. Wir kriegen ein bisschen Geld, ihr kriegt ein bisschen Entertainment, ist eine gute Sache. patreon.com/imautokino. Wie der Max schon sagt, wenn ihr euch heute einloggt, könnt ihr natürlich die ganzen 350 anderen Podcasts, die wir schon gemacht haben, auch noch alle anhören mit jede Menge Formaten. Wir haben da ein True Crime Format drin schon gehabt. Wir hatten über Game of Thrones haben wir Sachen gemacht. Wir haben Sachen gemacht über Asherbash Gods. Wie hieß die Serie nochmal?
American Gods.
American Gods. Also wir haben schon über alles Mögliche dort Sachen gemacht. Wir haben Adventskalender drin von jedem Jahr. Da kommen 24 Podcasts von uns allein zwischen dem 1. und dem 24. Dezember raus. Also da ist wirklich einiges geboten für jeden Hörer. Uns würde es freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Ja?
Ja. Da ist viel los. Und also erster Linie sage ich ja immer, Patreon ist eigentlich dafür da, wenn man was zu supporten will, was man mag. Und dann eigentlich noch der Sondercontent ist nur oben drauf als Sahnehäufchen, aber inzwischen naja, Häubchen. Aber
wir machen wirklich, Häubchen. Ja, das stimmt.
Inzwischen, wir machen halt seit ein paar Jahren einfach feste Pläne. Die gehen Anfang der Woche raus. Da steht dann drin, was released wird und sowas, damit man auch sieht, dass eine Regelmäßigkeit drin ist. Ist schon echt viel los, so, ne. Ich habe ja auch diese Rockstar Song Analyse, davon gibt's jetzt auch schon 12 Folgen, wo ich mal einfach chronologisch durch meine Musikhistorie war, von Anfang der 2000er, und, das so kommentiere und auch so die Hintergründe und sowas erläutere. Mögen die Leute auch sehr gern, macht mir sehr viel Spaß, ich entdecke sehr viel schlimme Sachen wieder, die ich mal vor 14 Jahren verbrochen habe. Es ist alles sehr witzig. Also, man kann sich da halt ein bisschen austoben und ist auch so ein bisschen Spielplatz, um mal zu gucken, yo, wie ist denn eigentlich das, oder wie funktioniert denn das Thema, oder, ne, also was kann man da so machen? Auch der Mando-Talk mit Lukas und sowas waren echt schon sehr, sehr viele gute Sachen
dabei. Oh, stimmt. Also ihr habt immer über den Mandalorianer geredet. Genau. Über jede Folge habt ihr eigentlich besprochen. Also ist schon viel dabei. Es gab Zeiten, hatten wir mehr Content als Disney Plus. Also kann sich wirklich für euch lohnen, da mal reinzugucken. Ja, ist es Netflix der deutschen Podcast-Szene? Kann man ruhig so sagen. Will ich mir gar nicht so sehr auf die Schulter klopfen. Will mich auch nicht größer machen, als ich bin.
Ich bin einfach nur das Netflix der deutschen Podcast-Szene. Da will ich mir gar nicht so sehr auf die Schulter klopfen. Ich das ja bloß. Aber
naja, die Leute, ne, die uns diese Überheblichkeit noch abkaufen, die sind ja eh schon vor Jahren ausgestiegen bei dem Podcast. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, die Leute, die uns jetzt noch hören, die wissen eh ganz genau, wie das gemeint ist. Die winken nur noch ab und sagen, ach ja.
Chrissy und Maxi, gell? Dark, gell?
Ah ja, Dark, ne? Max, toll, dass wir uns heute hier in diesem Podcast versammelt haben, du und ich. Das ist immer wieder schön, deine Stimme zu hören. Ich habe ja heute den ganzen Tag so eine verschlafene Woche hinter mir. Kann ich ja mal ganz ehrlich sagen, während du noch die Woche richtig raketenhaft gestartet hast, du warst ja im Legoland, hallo, bin ich ja nur irgendwie so rumgedümpelt zu Hause in Aschaberg und bin spazieren gegangen und hier mal essen und da mal ein Bierchen. Also es war bei mir relativ entspannt, kann ich ganz ehrlich so sagen. Und ich bin so entspannt, dass ich richtig müde geworden bin. Ich werde immer müder und heute Morgen um 9 Uhr war ich zum Frühstücken verabredet. Da war ich wirklich der müdeste Mensch aller Zeiten und habe dann auf so einem komischen Grünstreifen hier zwischen zwei schwer befahrenen Straßen in Aschaffenburg so ein Latte Macchiato getrunken und dann gab's da so, ich weiß nicht, kennst du das Tanzparadies eigentlich? Das ist hier so dieses Schraubenlager auch genannt, da wo die alten Leute zum Feiern hingehen, dann kommen wir die jungen Leute gar nicht rein.
Schraubenlager finde ich einen geilen Titel.
Ey, und dann hocke ich mich hin, weil ich so entspannt ein Cappuccino trinken will morgens und auf einmal macht das Tanzparadies, die durften auch so eine grüne Fläche mit so einem übergangsweise Biergarten halt bedienen und die machen ihr Ding auf und dann sagen die so, und jetzt wird gerockt, Leute. Und dann ist Klaus Lage losgeschallert. Morgens um 9:30 haben die diese Anlage angemacht und ich sitze da, will so ein entspanntes Kaffeegespräch führen und es läuft halt einfach nur so, Monopoly, Monopoly. So, ich sitze da nicht mehr so, yo.
Was? Oh Gott.
Ja, es ging grandios.
Horror.
Na, es war eigentlich ganz witzig.
Also, warst du so früh? Wer geht denn dann am Sonntag um 9 Uhr frühstücken?
Ja, es war 9:30. Es war 9:30. Ich war gestern auch schon so früh unterwegs. Gestern früh war bei mir der Spülmaschineninstallateur und hat mir gesagt, die Spülmaschine, die können wir nicht mal reparieren. Kostet sie nochmal Geld. Das ist wirklich, ich habe ja so eine Odyssee von Klempnern hinter mir. Es ist ganz, ganz furchtbar. Also, aber ich habe eine total entspannte Woche gehabt und ich finde, mein krönender Abschluss dieser Woche war, als wir eigentlich zusammen vorgestern Abend gesagt haben, lass uns doch mal essen gehen. Denn, kann man ja mal ruhig sagen, der Casper war da bei uns zu Besuch, der hat uns besucht und dann haben wir abends gesagt, komm, lass doch mal essen gehen und du warst auch dabei und Marek und so war auch dabei und dann sitzen wir in so einem Restaurant Alter. Und ich sag mal so, wir hatten einen witzigen Kellner, ne? Kann man schon mal so sagen.
Also es gibt ja witzige Kellner, die sind schon auch einfach witzig, weil die witzig sind. Und es gibt witzige Kellner, die sind witzig, weil die nicht witzig sind. um das jetzt mal so zu beschreiben. Und es gab einen ganz guten Vergleich an dem Abend, den ich nachhaltig für wahnsinnig passend hielt. Der geht natürlich nicht auf mich, sondern auf die Kudoskinder an Casper, der gesagt hat, kennt ihr noch den Typen, der bei Asterix erobert Rom immer die Aufgaben vergeben hat, der immer gesagt hat, die nächste Prüfung ist auf der Insel der Nymphomaninnen. Und der Typ, ne, der arbeitet da, Leute. Und der ist halt in der jüngeren Version, hat noch so ein bisschen so leichte Gene von Josh Gad mit drin. Und das habe ich überhaupt nicht kapiert, was da passiert ist. Also das war einfach alles nur, also so viel, der kommt an den Tisch, sagt so, letzte Runde, erklärt uns 10 Minuten, wie die letzte Runde funktioniert. Dann bestellen wir letzte Runde. Er geht weg, bringt die Getränke, dreht sich um, kommt nochmal an den Tisch und sagt, darf es nochmal die letzte Runde sein? Und ich so, hä, was, sind wir hier gefangen in der Matrix, Alter? Ist es hier dark? Also war wirklich so, es gab viele großartige Momente.
Ja, also ich musste wirklich sehr lachen. Dann habe ich gemeint, ja, wir würden gerne bezahlen, aber auseinander. Und dann kam mir nochmal an den Tisch und gemeint, ja, ich war jetzt irgendwie total verwirrt, weil sie haben ja Tisch 45. Und da drüben an dem Tisch, an der Gesellschaft, da sitzt jemand, die hat Zimmernummer 45. Und dann habe ich das erst durcheinander gebracht. Und dann habe ich erst alle Essen hier auf die Zimmernummer 45 gebucht. Was ja aber eigentlich falsch ist, sonst hätte die ja jetzt ihre Essen bezahlen müssen. Also man muss sich vorstellen, er fängt an zu reden und in dem Moment starren ihn 10 Leute an. Also wir alle am Tisch halt. Und er sagt so, und erzählt die Story. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ah, das ist ja blöd. Jetzt muss ich das wieder zurückbuchen und muss das jetzt erstmal alles einzeln auseinanderdingsen. Und wir waren alle so, okay, Mann. Ich glaube, wir haben dem am Ende 35 Euro Trinkgeld gegeben oder so.
Ich wurde schon schlechter unterhalten mit Comedy-Filmen, sag ich ganz ehrlich. Also es war schon krass. Wirklich, wie man so, also wie man auch einfach keinen Filter hat, ne? Es gibt ja so Leute, die besitzen ja einfach keinen Filter. Und er hat ja so ein paar unangenehme Situationen erzeugt, indem er einfach gesagt hat, was er gedacht hat, wo der Mund schneller war als der Kopf. Das war unfassbar. Da sind so viel, so, also auch so dann hat er sich einmal irgendwie versprochen an den kräftigen Herrn in der Mitte. Das sollte dann eigentlich an jemand anderen gehen. Dann ging das an mich. Dann hat er sich dafür entschuldigen wollen, dass er mich jetzt kräftigen Herr genannt hat. Dann hat er das Ganze noch schlimmer geredet. Und hat er eigentlich noch mehr Leute beleidigt am Tisch. Also es war einfach alles nur wie jemand, der wirklich sich, wenn eine riesige Straße voll mit 3 Fettnäpfchen ist, nur 3 Stück auf einer Autobahn, der ist einfach mit Anlauf vom einem ins nächste gesprungen, aber voll wissend. Es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Ich habe da drauf geguckt und saß die ganze Zeit. Ich habe auch vieles erst später kapiert. Es war wie Dark. Ich habe wirklich die ganze Zeit drauf geguckt und war so, es macht vieles keinen Sinn gerade. Und erst später war ich so, wow, krass.
Ja, genau. Also,
der war gut. Also das war schon echt hohes Entertainment.
Der ist aber ein guter Mann, ja. Wir sind dann irgendwann gegangen und du bist dann heimgegangen, ins Bett gegangen und ich bin dann noch gelandet nachts auf einer Ausstellung für Baumscheiden, also irgendwie.
Das finde ich auch einfach. Bin dann, Max, wir waren gestern noch auf einer Ausstellung von einer Frau, die sah aus wie Gabi Köster und die hat irgendwann sich, als sie durch den Wald gelaufen ist, gedacht, die haben ja so Dinger, die sehen aus wie Vaginas, das fotografiere ich und mache eine Ausstellung. Da war ich so, genial, wo war ich? So, also.
Das ist dein Schicksal, weil du dich immer so früh abkapselst. Das muss man wirklich sagen.
Ich hab da schon viel verpasst, ne? Das ist echt.
Solche Momente muss man sich hart erfeiern. Und damit meine ich wirklich, da geht man auch 10-mal nach Hause und es ist nichts mehr passiert. Und da denkt man sich, der Max war schlau, der ist rechtzeitig abgezogen. Aber das eine Mal kann es richtig witzig werden. Sogar der Stenger, das Geile war, der Stenger war ja auch noch dabei und der Stenger hatte null Bock noch, ne? Der hatte wirklich null Bock und der ist mitgekommen, hat kein Wort geredet und war aber trotzdem dabei. Das habe ich ihm hoch angerechnet. Und dann sind wir noch rausgegangen und dann hieß es, hier ist übrigens die einzige und neue Schwulenbar Aschaffenburgs. Und Stenger so, wir haben eine Schwulenbar in Aschaffenburg. Der hat es nicht glauben können. Und das Süßeste ist, die heißt halt Liberty, aber wegen, weil der Typ, dem das gehört, Liberty heißt.
Großartig.
Liberty. Naja. Also ich hatte eine schöne Woche, ich hatte eine entspannte Woche, das kann ich ruhig mal so sagen. Jetzt habe ich noch 2 Tage frei, nochmal schön die Füße hoch. Ich muss heute noch den Podcast hier machen, dann noch die Folge mit Mel Hotzo fertig hochladen. Und dann ist heute aber Schicht im Schacht noch und nöcher.
Da muss ich habe eben schon gestreamt hier. Also ich muss heute noch eigentlich noch ein Patreon-Format und die neue Folge Man Cave machen und das hier noch schneiden und noch die Werbung aufnehmen. Also ich habe heute auch noch ein bisschen was zu tun, dafür, dass gerade 8 ist am Sonntagabend. Aber so ist es. Morgen müssen 500 Päckchen gepackt werden bei NTG. Das ist einfach alles toll. Aber
500 Päckchen?
Ja. Ist grad viel auf der Uhr.
Aber das klingt ja, als ob du gerade ganz gut...
wir bauen jetzt auch.
Ja, gut, das freut mich. Gut, mein Lieber, du hast gesagt, du hast den ganz Akimbo geguckt. Kannst du mir dazu was erzählen, weil ich habe keine Ahnung, was das ist.
Also, erstmal Gesundheit. Ich weiß nicht, wie es dir momentan so geht, aber ich bin momentan so... Also, guckst du gerade viel Sachen? Oder geht's? Weil ich habe gerade so ein bisschen so, ich bin so ein bisschen satt gerade.
Nee, ich bin eigentlich nicht satt. Ich habe ja erst vor kurzem diese Marvel-Sache dann gemacht. Also
das finde ich auch großartig,
wissen,
ja.
Wissen wir noch nicht alles, haben wir nur im Ding besprochen, in den Top 100. Ich habe mich ja nochmal hingesetzt und habe gesagt, komm, ich gucke mir jetzt mal ein paar Marvel-Filme an. Das habe ich, manchmal, Max, mache ich Sachen für unsere Freundschaft. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, wenn der Max mich jetzt hier sehen würde, der wäre richtig stolz.
Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ja, vor allem wurde das danach so cool so Nebensätzen gedroppt. Ja, wir können auch noch mal bei Marvel reden. Ich habe ja Infinity War und Endgame gesehen. Ich dachte, was ist denn jetzt los?
Und Captain Marvel habe ich auch noch gesehen. Und Thor.
Ja. Krass. Ja, aber du hast ja gesagt, dass dir das ja sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich.
Also. Das waren schöne Filme, ja. Das kann man wirklich so sagen. Das ist ein cooles Popcorn-Kino. Macht richtig Fun. Ist jetzt nichts. Du sagst ja dann immer sowas zu mir wie, ja, habe ich jetzt schon 6-mal gesehen. Wo ich mir so denke, jo, also, das verstehe ich jetzt nicht. Aber
ich habe keinen Marvel-Film 6-mal gesehen.
So gefühlt hat, aber es war so. Immer wenn ich zu dir sowas sage wie, ich habe jetzt mal Endgame geguckt, habe ich so das Gefühl, du sagst sowas zu mir, habe ich letzte Woche auch nochmal geguckt. Egal welchen Film ich zu dir sage, dass ich hier geguckt habe, kommt meistens von dir, habe ich letzte Woche auch erst nochmal wieder geguckt.
Nee, ich habe Endgame tatsächlich, ich habe den im Kino gesehen einmal und habe den dann nochmal mit dir für unseren Podcast geguckt.
Okay. Letzte Woche. Aber was schaust du so die ganze Woche? Weil du schaust schon viele Filme. Ich habe so das Gefühl, du guckst auch viele Filme so nochmal.
Ja, ich habe, also momentan habe ich so ein bisschen so ein Problem mit Serien. Also ich finde gerade so nicht die Serie, wo ich sage so, boah, habe ich jetzt mega Bock drauf, fehlt mir gerade so ein bisschen was.
Aber da muss ich dich auch ein bisschen rügen und ich will da jetzt auch nicht blöd zu dir sein oder sonst irgendwas, aber ich habe schon so oft dir jetzt eine Serie empfohlen und ich habe das Gefühl, du willst einfach nicht auf mich hören. Max, und ich verstehe
es nicht. Die Apple Plus Serie?
Ja.
Ja, aber das liegt einfach an Apple Plus, weil ich das vergesse, Chris.
Ja, das verstehe ich. Aber dann lock dich mal ein, weil dann hast du Morning Show ja auch noch nicht geguckt. Da kannst du Morning Show noch glotzen und du kannst das noch glotzen. Das sind wirklich
geile Serien. Ich weiß es, aber das sind ja auch so Krimiserien, also beziehungsweise sind ja auch so ein bisschen ernst an sowas. Ich bin momentan eher so...
Willst du lustig? Willst du lachen?
Eigentlich will ich lachen. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch diese Space Force geguckt und das war halt dann scheiße. So, aber
die Jim Carrey-Serie hast du auch noch nicht geguckt.
Nee, die Kiddening oder wie die heißt, ne? Kidding? Heißt die Kidding? Heißt die Kiddening? Ich weiß Kidding. Ja, die wollte ich auch noch sehen.
Aber es ist auch keine witzige Serie. Das ist eher so Drama, macht einen traurig, zieht dann runter. Die Defending Jacob ist halt spannend wie die Sau. Und diese Morning Show, die hat halt alles. Also die Morning Show Serie ist krank. Die ist einfach nur krank. Naja.
Ja, es ist halt momentan, also es gibt super viele Serien, die schon gut sind und wo auch Leute sagen, das musst du gesehen haben und das musst du gesehen haben. Marek und Casper haben ja auch am Wochenende nochmal das rausgehauen. Mhm. Dann sitzt immer so, ja, aber das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man keinen Bock auf die Tipps hat oder dass man sich denkt, so, ja, wenn die Person das geil findet, ist überhaupt nicht so. Also die Defending Jacob Serie klang immer so für mich glaubwürdig geil von deiner Seite aus. Und bist auch so immer noch einer der wenigen, der das überhaupt geguckt hat, weil halt nicht so viele Leute Apple Plus gucken. Aber momentan ist es halt eher so ein Seriending, so, dass ich halt so einfach nicht so, ich find's halt zeitaufwendig immer, ne? Man hat's auch gestern gemerkt, ey, ich guck's ja gestern Abend, okay, ich guck jetzt 5 Folgen Dark. Digga, das sind 6 Stunden oder so, so, ja. die gehen. Und dann sind die aber auch noch so, dann ist ja Dark auch einfach wahnsinnig komplex, auch manchmal ein bisschen zäh, so. Dann fühlen sich 6 Stunden halt an wie 8, ne? Dann ist der Tag rum, so. Und das war halt gestern Abend auch schon, es war auch geil so, weil es ja auch einfach eine geile Serie ist de facto und die auch Spaß macht und ich finde, dass es super zum Ende hin aufgelöst ist, kann man schon mal sagen, aber zwischendrin war es halt echt so, also gerade so die 6. Folge oder sowas, da war ich dann mal so, boah, Leute, muss das jetzt gerade alles sein? Und dann ist man halt immer so eher so auf Entspannung und bla. Was ich jetzt die ganze Zeit beim Sport geguckt habe, was ich halt geliebt habe, war dieses Disney Imagineering mit den Leuten, die Disneyland bauen. Das ist halt krank. Also es ist halt einfach so, weil du halt auch gerade, wenn du halt so Vergnügungspark-Fan bist, das alles, das ist nicht nur Werbung für Disneyland, sondern das ist auch eine Anti-Werbung für jedes Nicht-Disneyland, weil halt kein Park so liebevoll ist wie Disneyland oder wie die Disney-Parks allgemein auf der Welt. Das war halt aber super geil zu gucken, super gut zu gucken, super schön gemacht, natürlich schon sehr wohlwollend, zwischendrin auch mal ein kritischer Ton, haben auch so zum Beispiel über Pleiten und was sie falsch gemacht haben und sowas geredet, was ich tatsächlich erstaunlich fand, weil Disney selten dafür bekannt ist zu sagen, oh, da haben wir einen Fehler gemacht. Das fand ich dann auch ganz sympathisch, dass einmal das gemacht wurde. Das fand ich ganz geil zu gucken, aber ich bin gerade so immer so ein bisschen abgeschreckt vor so großen neuen Serien. So. Und dann gibt es manche Leute, die sagen so, ja, du musst ja noch mal irgendwann Sopranos gucken. Dann bin ich, ja, das muss ich noch gucken, aber das sind halt 6 Staffeln auf 24 Folgen, die eine Stunde gehen. Leute, das kostet mich halt einfach mal von der Zeit her schon, nur reine Zeit schon, eine Woche so. Wann soll ich das, ne, also das ist, das kriegst du halt so nicht einfach unter.
Ja, das stimmt.
Und dann momentan auch so Filme, irgendwie dadurch, dass jetzt auch einfach nichts im Kino läuft und sowas und ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe eigentlich alles dadurch aufholen können, was ich im letzten halben, dreiviertel Jahr im Kino verpasst habe. Auch die kleinen Blockbuster und so, also die Blockbuster, die ich halt so sehen wollte, die so ein bisschen sich so halb geil sehen wollte und sowas, die habe ich ja dann irgendwie so nach und nach alle geguckt und da sind jetzt noch ein paar offen, wo ich noch nicht die Zeit für hatte oder noch nicht die Lust für hatte, aber ansonsten habe ich halt irgendwie alles geguckt und bin auch so filmfaul irgendwie geworden. Dann guckt man halt irgendwie tatsächlich eher irgendwie, also Disney Plus läuft bei mir tatsächlich eigentlich seit dem Release täglich, weil ich halt jeden Tag eine Folge Simpsons gucke. Jeden Tag. So. Und das halt dann so für mich, weil das halt einfach ist, ne? Das kennst du und das berieselt dich und das machst du an und dann läuft das so nebenbei. Das läuft beim Kochen, das läuft, wenn ich abends einpenne, das läuft irgendwie, wenn ich im Bad stehe, dann steht das iPad noch da in der Ecke und dann läuft halt noch so eine Folge Simpsons. Das ist halt irgendwie ganz cool. Ich habe mir da trotzdem jetzt ganz Akimbo angeschaut, weil jetzt ja Kino wieder aufmacht langsam, ist leider noch ein bisschen zäh gerade für alle, weil die großen Blockbuster sich erst alle in den August geschoben haben. Ich glaube, der erste große Blockbuster, der kommt, unabhängig von unserem Urteil mal, ist Mulan. Der kommt, glaube ich, jetzt am 20.8. 5 Monate später als geplant. Und ich glaube, dann ziehen halt alle anderen großen Filme so nach und kommen dann die nächsten Wochen, Monate in dem Dreh raus. Aber ist halt gerade für Kinos ziemlich blöd. Deswegen, jetzt kommen auch ein paar coole Filme, wieder so kleinere Filme. Jetzt hat man halt so angefangen und ganz Akimbo war halt einer der ersten Filme, der wieder ins Kino kam. In der Woche, in der Kinos wieder aufgemacht haben, nach den Autokinos. Und es ist ein Film, den ich im Trailer erstmal interessant fand, weil er ist mit Daniel Radcliffe, also mit Harry Potter.
Das ist so geil, das muss man dem immer dazu sagen.
Ja, das muss er immer dazu sagen.
Der ist so gefickt.
Und der Trailer sah so aus wie eine Mischung aus dem Film Nerve, den ich auch schon mal irgendwann hier besprochen habe vor Jahren. Crank. Dann gab es ja mal diesen Hardcore, dieser First-Person-Film und noch so ein bisschen so Harley Quinn-Vibes, Deadpool-Vibes drin. Da dachte ich mir so, yo, das könnte schon ganz cool werden. Bin ich mal gespannt. Die Story ist im Groben so dumm, wie sie auch bei Crank und Co. dumm ist. Es gibt einen Typen, es gibt eine Vereinigung im Internet, wo illegale Straßenkämpfe ausgetragen werden, im Internet übertragen. Das Ganze nennt sich nicht Skyrim, sondern Skybim. Wie heißt das nochmal? Ähnlich wie Skyrim. Skibim? Skidim? Und auf jeden Fall, da laufen immer so krasse Kämpfe von so Superganoven, die halt irgendwelche Aufträge kriegen und die sich halt gegenseitig killen sollen. Und die sind halt alle so ein bisschen überzeichnet. Die sehen alle so ein bisschen aus wie die Suicide Squad. Und die Leute, die da zugucken, das sind halt, also das spielt so in unserer Zeit, aber das ist halt nochmal so ein alternatives Ding. Und das ist halt so der neue Internet-Hype. Und das wird halt so guerillamäßig assi betrieben. Und das ist auch nicht aufhaltbar. Das ist halt so Dark Web Shit. Und das gucken aber Millionen. Die sind halt Fans und finden es halt geil, wie sich Typen so vor der Webcam halt in irgendwelchen Straßenschlachten krass vor irgendwelchen Drohnen vom Himmel gefilmt halt abknallen. So in irgendwelchen Häuserschächten und sonst was. Und wer halt dann, die kriegen immer so wahllose Aufträge. Du musst jetzt den umbringen und dann gehen immer so Scores hoch. Und die Leute wetten natürlich auch und so. Und das ist wie so ein illegales Sport gucken. Und da gibt's halt eine, die heißt Nix. Die wird gespielt von Samara Weaving. Das ist die, von der wir immer denken, dass sie aussieht, von der wir immer denken, dass es Margot Robbie ist. Die hat auch in Ready or Not mitgespielt. Oder auch in diesem komischen, wie hieß dieser, The Babysitter-Film und so. Und die ist halt da so die Koryphäe und gerade der ungeschlagene King, so. Und du siehst hier halt auch immer, wie die sich so mega die Bahn von Koks ballert und dann halt mit irgendeinem krassen Maschinengewehr einfach nur so Superganoven runtermöbelt, so. Hunderte davon. Und das halt alles so cool, witzig, crank, deadpoolig gemacht, so. Also das ist sehr verherrlichend, das Ganze. Und du haben halt, ich glaube Sam, hab jetzt gar nicht IMDb auf jeden Fall die Rolle von Daniel Radcliffe, das ist halt so ein Lama-Typ, programmiert Videospiele, aber nicht coole, sondern so Handy-Games mit so einem dummen Eichhörnchen. Und der ist da immer in diesem Forum tätig und hatet halt so. Findet halt alles scheiße und sagt, dass dieses ganze Skidim-Ding halt scheiße ist und dass er das kacke findet und beleidigt den ganzen Tag da alle Leute und so. Und irgendwann, also das ist die Grundlage seines Problems, dass er Hater ist. Und irgendwann klingelt es an seiner Apartmenttür. Dann steht da so eine Verbrecherbande von so überzeichneten Typen mit einer Frau noch dabei. Die gehen rein, hauen ihm auf die Fresse, sagen so, du bist doch der Typ aus dem Internet, schlagen den bewusstlos, dann wird er kurz wach, sieht, dass er auf einem OP-Tisch liegt, weiß aber nicht, was passiert. Der knockt ihn wieder aus, er wacht auf und stellt fest, man hat ihm zwei Knarren an die Hände montiert, aber nicht, also mit durch die Hand gebohrt. Hat halt so eine Mechanik in beiden Händen und die Knarren haben halt jeweils 49 Schuss und er ist sozusagen jetzt von diesen Skidim-Leuten in das Spiel geschubst worden und er ist halt der krasseste Nerd-Loser, über ihn gibt's keine großen Einträge bei Google, so ein bisschen so Edward Norton bei Fight Club mäßig, so ist er halt. Und er ist auf einmal in diesem Game und ist halt der Super-Loser und hat natürlich mega Schiss und hat gar keinen Bock und seine Gegnerin ist natürlich nix. Und im Endeffekt geht's dann um die Verfolgungsjagd von ihr auf ihn und wie er halt mit seinen an den Händen festmontierten Knarren sich da durchschlägt, seine Trennung noch irgendwie nebenbei verarbeiten muss, kann ja auch kein Handy bedienen und sonst was, weil er halt zwei Waffen als Hände hat, und muss dann halt da so durch und das Ganze ist halt wirklich ein sehr schneller Film, viele schnelle Schnitte, so ein bisschen Edgar Wright versucht, mit einem relativ modernen Soundtrack, bunten Farben, sehr viel drüber, brutaler Humor, so Deadpool-mäßig und sowas. Und ja, das ist so der grobe Film, der dann halt auf dem Finale rausläuft, was man schon so ein bisschen ahnt. Muss ich an der Stelle jetzt nicht spoilern. Und der ist sehr für Gamer gemacht, glaube ich. Und der soll auch so für Gamer sein, also für echte Gamer. Und also manchmal schreiben ja so Leute was für Nerds. Und denken so, das wäre was für Nerds, aber haben eigentlich gar keine Ahnung, wie Nerds ticken, so, und denken halt so, ja, das ist bestimmt für die coolen, komischen Typen mit den Mützen und den Bärten, das war witzig. Aber die haben halt keine Ahnung, die haben keinen Zugang zu der Szene. Und bei ganz Akimbo verhält sich teilweise schon ein bisschen anders, dass ich mir denke so, yo, das ist schon mehr so für das Publikum geschrieben. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem leider kein guter Film, weil ich finde, dass da keiner besonders gut Schauspieler hat. Das Skript ist ein Witz teilweise, also das geht bis zum Schluss, das wird richtig, das endet auch so blöd, das hat am Ende noch so einen kleinen moralischen Twist und so, aber ich find's nicht so richtig geil zu Ende gedacht und vor allem nervt mich einfach die Erzählstruktur, weil es halt so hektisch ist, weil er teilweise veraltet ist, was seine Gewaltdarstellung angeht und sonst irgendwas. Also es ist mir manchmal da ein bisschen zu plump, zu Fortnite-ig keine Ahnung, ich habe mich damit nicht so richtig anfreunden können. Ich meine, er geht nur 90 Minuten und wenn man so Freund von Crank und sowas ist, dann kann man das schon mal gucken, aber man hat in allen Hinsichten gehabt, ja, da wollten sie Deadpool sein, ja, da wollten sie Crank sein, ja, da wollten sie Hardcore sein, aber sie waren halt keiner von diesen Filmen, sondern sie waren halt immer nur so, haben immer nur dran gekratzt. Und ich meine, wenn du ein Line-Up hast mit Daniel Radcliffe und Samara Weaving, die inzwischen auch eine große Nummer ist in Hollywood, dann hätte das irgendwie mehr sein können. Man hätte, glaube ich, einfach mehr draus machen können. Und das haben sie leider nicht gemacht. Und deswegen fand ich den mittelmäßig bis doof. Und ja, der war dann rum. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, den muss ich mir in meinem Leben nicht nochmal angucken. Fand ich schade, weil die Idee und gerade Daniel Radcliffe in so einer gegenteiligen Rolle zu sehen, die jetzt nicht so ist wie Harry Potter, also ihn so als Actionheld zu sehen, der Leuten irgendwie in den Kopf ballert und das aber gar nicht will und auch eher ein Trottel ist, das ist ja erstmal spannend, aber das ist halt in dem Fall nicht so richtig geil umgesetzt worden. Deswegen kann man mal auf Blu-ray gucken, ob man dafür ins Kino gehen muss. Höchstens um Kino zu unterstützen.
Okay. Ja, das klingt ja ganz gut. Schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich jetzt kein Film für mich wäre. Ne? Nee. Also Crank ist zum Beispiel jetzt auch schon wieder so lange her, da weiß ich jetzt schon gar nichts mehr drüber. Also, dass du das auch ja, noch wieder
Crank,
weißt.
Crank hat auch so in der Zeit, wann war denn Crank? Anfang der 2000er? Ich finde, da hat Crank auch so hingepasst, weißt du? So, das war halt so eine Zeit, da hast du so einen Film gemacht, weil es da öfter mal so Filme gab, aber ganz Akimbo, der hinkt so hinterher, man hat das Gefühl, der ist so 10 Jahre zu spät. Hättest du vor 10 Jahren den Film gemacht, ein bisschen besser an einigen Stellen, 10 Jahre nachdem, also da war ja auch Harry Potter noch nicht so lange rum, die Filme, das wäre eine ganz andere Nummer geworden, aber so wirkt der irgendwie in allen Hinsichten so ein bisschen veraltet. Das ist so wie Duke Nukem Forever, einfach damals 15 Jahre zu spät rauskam, so ist es mit dem Film, der ist einfach 10 Jahre zu spät gefühlt. Und deswegen funktioniert er nicht mehr.
Gut. Reden wir mal ein bisschen über Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Es gibt einen neuen Film mit Will Ferrell auf Netflix. Ganz lange schon gibt's die Werbung dazu, dieses Oh, ho, ho. Habe ich schon vor, ich weiß gar nicht, bei was ich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe irgendwas geschaut, da war die Werbung so dermaßen laut und es war immer dieses Ho, 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 wie Will Ferrell das so singt. Und ich dachte mir schon, das ist doch Will Ferrell. Was passiert denn da? Was kommt da bald auf Netflix? Und ja, jetzt kam es online, es ist ein neuer Film. Also ich finde mal die grundsätzliche Idee zu sagen, wir machen einen Film über den Eurovision Song Contest und wir nehmen da Will Ferrell mit rein, finde ich schon mal grandios. Und das muss ich schon einfach mal sagen. Ich muss aber auch sagen, dass der Film bei weitem nicht so geckig ist, wie ich gedacht hätte, dass er ist. Mhm. Ich glaube auch einfach, dass die sich relativ schnell... Weil ich glaube, zwei Sachen sind klar. Nummer eins ist, Eurovision Song Contest ist ein fucking Joke, Mann. Es ist ein fucking Joke. Das Leute, die das abfeiern, komplett zu Tode abfeiern und also diese ganze Prozedur, dass es das gibt, wer da so auftritt, wie wichtig das für manche Leute ist, wie viele Leute da zuschauen, dass das wirklich so berühmt ist, das ist ein Joke, Alter. Das kannst du mir, also das, ich finde das jedes Jahr, gucke ich mal da so kurz rein, denke mir jedes Jahr so, Mann, das ist einfach nur scheiße und trotzdem guckt man's. Also das ist, schwierig zu sagen. Ist auch ganz beliebt immer so bei Twitter Deutschland, weil da kann man sich immer mal 2, 3 schnelle Likes abholen, wenn man da irgendwas schnell Witziges twittert über die Leute, wie die denn aussehen oder wie die denn singen. Jetzt gab's diesen Film und man hat ihn rausgebracht und ich dachte, ehrlich gesagt, man macht das noch ein bisschen absurder, noch ein bisschen witziger, sich noch ein bisschen mehr drüber lustig. Finde aber, dass das fast wie eine kleine Liebeserklärung an den ESC ist. Gerade diese eine Szene, die sie nochmal eingebaut haben, wo sie durch diese riesige Villa dann so ein Songspiel machen, wo dann unter anderem auch so Leute wie Conchita Wurst zum Beispiel dabei sind. Ich hätte mich ja nicht gewundert, wenn Lena Meyer-Landrut nochmal irgendwo auftaucht. Ich habe es aber nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall, also die letzten 2, 3 Gewinner waren auf jeden Fall am Start. Das war schon eine krasse Szene so, also wie die da einmal durch dieses Haus gesungen und getanzt haben, das war schon krass, war halt so Musikvideo-esque und war so ein bisschen so, ich mag das ja nicht immer so gerne, wenn in Filmen getanzt und gesungen wird, aber hat irgendwie in den Film gepasst, war völlig okay, ja. Zur Story, ich kann ja mal anfangen und du übernimmst dann, wenn es bei mir so ein bisschen holprig wird.
Da reichen ja ein paar Sätze.
Yo, ey, also es gibt halt irgendwie Lars und Sigrid, die kommen irgendwie aus dem gleichen Dorf aus Island, heißen, glaube ich, auch, haben den gleichen Nachnamen. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, ist es nicht in Island so, dass wenn du der Sohn von Erik bist, dann heißt du einfach Eriksson. Und wenn du dann quasi, also du heißt zum Beispiel Lars Eriksson und dein Sohn heißt dann quasi Thomas Larsson, weil du ja, weil der Nachname dort nicht weitergeführt wird, sondern immer nur wie dein Vater hieß, meine ich zu wissen. Und,
das habe ich noch nie gehört, aber es klingt irgendwie schlüssig.
Ja, ja,
ich will, doch, dass es auch so ist.
Ja, und da, das gibt's auch bei Frauen, da heißt es dann Date, also hat irgendwie auch so einen komischen das hat irgendwie so einen Namen, ich kann es ja nicht sagen. Und auf jeden Fall, so läuft es da irgendwie ab. Ja, und man sieht die halt, die beiden gucken halt irgendwie, die Mutter ist, glaube ich, gestorben so von Lars. Und auf einmal läuft Eurovision Song Contest und man sieht aber, wie sie halt Waterloo singen und gewinnen für Sweden. Und das verzaubert den kleinen Lars und kleine Sigrid. Das ist eine sehr süße Szene. Übrigens mit dem verfickten Pierce Brosnan als Erik Eriksson. Der heißt Erik und deswegen heißen die auch Eriksson als Kinder. Aber er heißt Erik Eriksson, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil sein Vater müsste dann auch Erik gehießen haben. Aber egal, fuck it, lassen wir mal diese Sonnenscheiße jetzt mal weg. Was ich eigentlich sagen muss.
Die sich einfach saulang damit aufhalten.
Was ich eigentlich sagen will, ist, dass die beiden halt den ESC lieben, da ewig versuchen, irgendwie an den Start zu kommen und da mitzusingen. Keiner so richtig weiß, warum die wunderschöne Sigrid in den Lars verliebt ist. Übrigens, was auch nicht thematisiert wird, ist im Film, dass sie als Kinder gleich alt waren. Und machen wir uns mal nichts vor, aber Will Ferrell, ne, der, glaube ich, der sieht immer noch aus wie 30, aber der sieht ja aus wie 60 und die so wie 30. Aber als Kinder waren sie noch gleich alt. Und ich denke mir so, was? Also so ein bisschen Absolut. Komisch halt, wie immer, so ein bisschen Will Ferrell, dessen sein Gesicht mittlerweile schon, es hat schon so leichte Chevy Chase-Züge, es sieht immer knetiger aus, ne, das muss man schon auch sagen. Aber trotz alledem machen die da irgendwie, bereiten sich immer wieder vor und es funktioniert nichts und irgendwann, durch einen blöden Zufall, kommen die dann halt irgendwie rein so in diesen Vorentscheid, liefern da irgendwie auch ab und verkacken komplett bei diesem Vorentscheid. Da müssen ja immer so 15 besten Bands des Landes hin oder so und dann rufen da die Zuschauer nochmal an und es ist ganz klar, dass so eine andere Sängerin halt gewinnt. Alle sind so, ja, fuck it, lad halt noch diese zwei Bekloppten da aus diesem Dorf da ein, aber das macht halt safe unser Superstar hier. So, dann sind die alle auf so einem Boot, haben so eine Party, wo halt alle nach diesem Vorentscheid hingehen. Und Sigrid und Lars sitzen halt so neben dem Boot und auf einmal explodiert das Boot. Typischer Will Ferrell-Filmmoment. Und dann muss er halt zu diesem Eurovision Song Contest geschickt werden, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Kriegt es aber gar nicht so richtig mit, haut dann ab, die müssen den dann wiederholen und dann nimmt er da quasi an diesem richtigen Eurovision Song Contest teil, aber viel entscheidender ist eigentlich so, was drumherum passiert. Denn eigentlich gibt es natürlich die ganze Zeit eine gewisse Situation zwischen Sigrid und Lars. Er will das irgendwie nicht so richtig zulassen. Außerdem denkt er so ein bisschen, glaube ich, dass es seine Schwester ist.
Ist auch nicht so richtig klar.
Ja, also er sagt so, die haben ja auch den gleichen Nachnamen. Er sagt ja dann immer sowas wie, die Leute sagen, ist das deine Schwester? Und er sagt so, nein, wir glauben nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen so, dass man sich so denkt, Moment mal, was? Ist aber trotz alledem, um das alles mal abzukürzen, man hört da viele Songs und ich finde auch, wie man diese ganzen Songs dargestellt hat, ist sau ESC-mäßig, kommt sau gut ESC, dieser ESC-Vibe rüber. Ich finde, der ganze Film an sich ist ganz funny, den kann man sich schon mal angucken, aber muss man auch dazu sagen, ich glaube, das ist was für Will Ferrell-Liebhaber. Denn wenn man den Typen mag, guckt man sich den Film an und denkt sich, yo, funny Film, alles gut, habe ich gerne geguckt. Wenn man keine Affinität zu Will Ferrell und zu dessen Humor hat, lasst den Film bleiben, weil ich glaube, dann habt ihr damit keinen Spaß. Aber sag du noch mal gerne was dazu.
Ich finde, also das ist ja auch, glaube ich, schon offiziell Eurovision-Dingsy, ne? Also das ist schon irgendwie offiziell lizenziert, weil ja auch das Logo so da ist. Und ich finde, das merkt man halt auch, weil der Film... Also ich habe, als ich das gesehen habe, war ich so, boah, krass. Vielleicht haben sie es geschafft, sowas zu machen wie Popstars von Andy Samberg. Weil den lieb ich ja. Das ist ja einer meiner Lieblingskomödien der letzten Jahre gewesen. Weil ich finde, So hat die neue moderne Persiflage auszusehen. Popstars, Never Stop, Never Stopping ist für mich einer der lustigsten Filme, weil er sau viel gute Songs hat, weil er sich auf was traut, weil er teilweise asozial ist, weil er trotzdem emotional ist, weil er gute Lieder hat und sowas, die aber trotzdem auch sehr, sehr witzig sind und sowas. Und der ist für mich so die komplette Symbiose aus allem, was ich von so einem Film erwarte. Und als ich gesehen habe, dass Will Ferrell das macht, habe ich so gedacht, okay, das wird halt wie Eisprinzen, nur halt mit Eurovision Song Contest. Wenn man den Film aber guckt und die, zum Beispiel diese Szene, die du angesprochen hast, diese, hey, jetzt machen wir diesen Mitsong, wo alle mitsingen so und dann kommen halt auf einmal Conchita Wurst und das ist ja dann aufgezogen, wie du schon gesagt hast, wie so ein Musikvideo. Da finde ich das alles so ein bisschen drüber und man merkt auch schon, dass dem ESC nicht so wirklich, man darf da nicht so richtig sich drüber witzig machen. Also man macht sich über die Isländer witzig und da haben sie auch irgendwie Freiraum, aber der ESC, da gibt es so keine witzigen Songs. So, also bei diesem Vorentscheid in Island ja schon noch, wenn dieser Wikinger 21 Century Viking auf die Bühne kommt und einfach so Drake-Songs singt. Da hab ich am lautesten gelacht im ganzen Film. Das ist die beste Szene. Großartig. Und da merkst du, da machen sie noch so ein bisschen Quatsch, ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo es halt dann an den ESC geht, der ja dann in Schottland ausgetragen wird, ja, das ist halt alles so ein bisschen. Und die wiederholen sich halt auch so, dass er dann wieder abhaut, dass er wieder, dann kommt er wieder zu spät zum Auftritt, dann kommt er, was macht er das beim bei der Halbzeit, kommt er zu spät, beim Halbfinale, dann beim großen Finale kommt er zu spät. Und am Ende des Tages hat er ein paar ganz gute Szenen, auch die Elfenszene am Ende mit dem Messer, da habe ich schon so gesagt, so, das ist einfach nur dumm, aber das ist auch gut. Aber ansonsten finde ich den leider zu werberisch. Und das Beste am Film ist Will Ferrell. Und die Songs sind natürlich ganz cool, aber ich habe irgendwie mehr mit so einer Persiflage auf den ESC gehofft und nicht mit so einem halben Werbevideo, was uns irgendwie sagen soll, ja, das ist schon immer auch noch so eine kultige Veranstaltung, da kann man schon mal reinschauen. Weil ich glaube nicht, dass das von Fans gemacht ist, die den ESC einfach lieben und vergöttern, sondern das ist so eine halbe so, wir haben Bock, so einen dummen Film zu machen, aber wir müssen ja auch irgendwie die ESC-Lizenz einbauen und die darf nicht so krass beschmutzt werden. Und das, finde ich, merkst du den Film an. Und deswegen guckt er sich nicht wie Popstars oder so. Deswegen ist der nicht rigoros genug. Deswegen ist der teilweise veraltet, dann ist der teilweise schon richtig spießig. So, das hat mich teilweise richtig krass gewundert. So, alles, was mit Ferrell zu tun hat, geht. Pierce Brosnan, im Übrigen immer noch eine geile Sau,
krank
einfach
wieder lieb,
krank wieder aus. Krank hübscher Mann. Lieb Pierce Brosnan. Auch Rachel Adams macht das, heißt, wie heißt sie mal?
Rachel McAdams.
Rachel McAdams macht das super.
Kate
Rachel Adams Frau. Macht das cool so. Und dann spielt ja hier noch der Vater mit aus Sex Education, der schwedische Vater. Den liebe ich ja auch. Der diesen trotteligen Finanzminister von Island spielt. Ach, die Szene, wenn er dann den Geist von der einen sieht, die auf dem Boot gestorben ist, wo der Arm vor ihm aufklatscht und so. Das sind schon, er hat schon so ein paar Momente, die ganz witzig sind, aber der ist mir nicht konsequent genug.
Ja.
So. Also das hat mir halt gefehlt. Aber es war schön, wieder Will Ferrell zu sehen. Und es geht ja so ein bisschen in so eine Eisprinzen-Richtung. Und ich liebe ja Eisprinzen mit ihm ganz stark. Es ist ein ganz großartiger Will Ferrell-Film. Eine ganz tolle Komödie mit ihm und John Heder, der Napoleon Dynamite gespielt hat. Lieb den. Aber der ist mir dann leider zu inkonsequent. Deswegen fand ich den heute Morgen so, dachte mir so, yo, ist ein typischer Netflix-Film irgendwie. Ist typischer Film, der auf Netflix ist.
Wie meinst du das?
Ich finde einfach, Netflix hat ja ganz selten richtig gute Filme. Die haben da mal sowas wie Uncut Gems oder halt diese Kandidaten, so diese zum Oscar schicken, so wie Irishman oder Roma oder sowas. Ne? Es gibt ja so ein paar Netflix-Produktionen, die dann schon mehr herausstechen. Aber ich finde, die meisten Netflix-Produktionen in Sachen Film, die haben immer irgendwie so, die sind unter der Qualitätsmarke vom normalen Kino. Hm. Den hätte ich mir nicht im Kino angeguckt. Oder wenn ich den im Kino gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, Bullshit. Auf Netflix funktioniert's, aber es ist nicht mehr als die billigen, schlechten Adam Sandler-Filme, die auf Netflix so gelaufen sind. Es ist nicht mehr als ein Do-Over oder Sandy Wexler oder sowas. So, das ist halt alles die gleiche Kategorie.
Ja, gehe ich mit auf jeden Fall. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Das hätte man sicherlich ein bisschen geiler noch lösen können. Und
weil eigentlich ist es ja dein Film, ne? Ich meine, du machst dich seit Jahren immer über den ESC witzig. Ich weiß, dass es auch für dich so eine Veranstaltung ist, wo auch so ein bisschen dein dubbischer Humor natürlich auch sei, der findet da allerhand, was er gut finden kann. Mhm. So, und ESC ist ja auch einfach ein absurdes Thema. Gerade für uns Europäer ist es einfach weird, dass es das gibt irgendwie. Mhm. Und dass es immer noch so da ist. Und das ist wie so eine aus der Zeit gefallene Veranstaltung seit 10 Jahren. Mhm. Und dann das und dann noch Will Ferrell, habe ich gedacht, naja, das ist ja Chris Film so. Ne, als ich das gesehen habe. Also das ist ja für ihn wie gemacht so. Und da finde ich halt irgendwie, dass der am Ende nur okay ist, finde ich halt ein bisschen schade.
Ja, gehe ich mit dir. Fand ich auch ein bisschen schade, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass der Film mir von vornherein nicht so wichtig war. Ich dachte mir schon, dass das jetzt kein kracher Film wird. Hätte mich stark gewundert, wenn Will Ferrell irgendwie jetzt mal gesagt hätte, okay, wenn man da jetzt gesehen hätte, okay, der macht jetzt mal wieder einen richtig krassen Film. Ich wollte die Tür aufmachen, das geht nicht. Da sind so viele Leute auf dem Balcony. Ja, er hätte mich gewundert, wenn der jetzt einen krassen Film hingelegt hätte da mit diesem ESC-Ding. Ich wusste ehrlich gesagt genau, was auf mich zukommt und das habe ich auch bekommen. Ich glaube, von Will Ferrell wird so schnell keinen krassen Film mehr geben. So, ich glaube auch, dass dem seine heftig lustigen Jahre vorbei sind. Ich find's geil, wenn er nochmal so ein bisschen ernsteren, so schräger als Fiktion machen würde. Das würde mich nochmal an dem reizen, aber ich finde die Filme, für die wir Will Ferrell mal verehrt haben und so, ich finde, damit kann er jetzt mal aufhören. Weil
ja.
Der soll jetzt nicht sein Denkmal beschmutzen, sondern oder mach mal langsam und mach mal statt 2 im Jahr ein alle 3 Jahre.
Chris, warum passiert das allen Ami-Comedy-Stars? Nimm mal einen Sandler. So, das ist doch das Gleiche. So, Sandler hat in den 90ern nur Kracher abgeliefert, die auch richtig, er war ja super erfolgreich. Und irgendwann war so ein Punkt, da war nur egaler Schwachsinn. Und dann kam irgendwann Uncut Gems, man war wieder so, oh. Krass.
Ja, aber so Uncut Gems kann er, glaube ich, nicht, der Will Ferrell. Also,
meinst
so,
du nicht?
Nee, das wird der nicht machen, glaube ich.
Also meinst du nicht einen Film, der, also nicht der so ist wie Uncut Gems, aber der so in eine ernste Richtung geht, wo der nochmal so richtig abliefert?
Ja, ich wünsch's mir, aber ich weiß nicht, ob er das macht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich Will Ferrell unbedingt in so einem ernsten Film sehen muss. Will Ferrell hatte ich jetzt auch nie das Gefühl, dass der sich beweisen will oder so, weil der ist hat ja auch genau,
ein paar ernste Filme.
Also der ist ja wie Adam Sandler, der ist ja einfach ein riesen Superstar in den USA, also nicht so, ich würde sogar sagen, Sandler ist noch der größere Superstar, ja. Aber trotz alledem, der macht seinen Hack, ich verstehe nur nicht, warum er dann sagt, ja, ich muss jetzt jeden Film mitnehmen, weil er kann mir nicht erzählen, dass er eine große Auswahl trifft, also ich glaube, der sagt sich einfach, ey, halbes Jahr, in einem halben Jahr muss ich einen Film drehen. So, und guck, glaube ich, einfach, dass er das macht. Und was dann halt reinkommt, das dreht er halt. Und ich würde ihm halt mal raten, ey, mach mal in zwei Jahren einen Film und guck, dass der ein geiler Film wird. Und weil du brauchst doch die Kohle jetzt nicht mehr, Digga. Das kannst du mir noch nicht erzählen.
Ja.
Vielleicht ist er auch nicht so gern zu Hause.
Vielleicht schlägt ihn seine Frau.
Ja,
keine Ahnung. Ich mag den gern. Ich lieb den. Ich finde, der hat mir super große Comedy-Momente beschert. Er beschmutzt aktuell meiner Ansicht nicht sein Denkmal. Aber es macht halt so, wenn halt 10 Filme noch kommen, die so ein bisschen sind wie die Eisprinzen und wie die guten Filme von ihm, wie so Step Brothers und so, ne? Dann ist halt so, yo, wir haben es verstanden. Das ist halt so die Rolle, die du gern spielst. Mhm. Und da hat man sich halt irgendwann dran satt gesehen. Und der Eurovision Song Contest Film wäre halt so ein Film gewesen, wo ich sage, da hätte man zumindest mal das Potenzial wieder ganz ausschöpfen können. Aber es wird ja auch nicht ganz ausgeschöpft. So, es wird halt einfach, er ist auch nicht, bin ja froh, dass der nicht noch wenigstens so eklig ist und so viel Pipi-Kaka, weil das war ja dann irgendwann bei Adam Sandler noch ganz schlimm bei Kindsköpfe 2, wenn der Film losgeht und der erstmal dem erstmal der Elch ins Maul pisst, wo ich mir damals dachte so, das ist doch nicht euer Ernst, fängt doch kein Film an. Mhm. Und, das war dann wirklich so problematisch, aber das fällt halt bei Will Ferrell noch weg. Der bleibt ja noch immer so ein bisschen in seinem süßen, so sein süßer Dummkopfhumor, so, ne? Der bleibt halt gleich, aber der nutzt sich halt trotzdem auch ab. So nach 30 Filmen, die alle gleich waren, so. Das ist halt, irgendwann hat man sich satt gesehen. Ja, egal.
Man muss sagen, wenn Will Ferrell hysterisch schreit, immer noch eine 1. Es wird einfach nicht alt.
Das stimmt, ja. Das ist schon, also wenn er hysterisch schreit und wegrennt oder sowas, ja. Dann finde ich auch immer noch, das funktioniert immer. Das ist immer sein dummes Ding. Ey, der macht das schon funny in dem Film, aber ja, ist halt einfach egal.
So, wir müssen jetzt mal ganz kurz in die Werbung, denn wir haben heute eine sogenannte Mid-Roll, so heißt es. Das heißt, wir machen nicht nur am Anfang manchmal Werbung, sondern auch manchmal in der Mitte. Wenn ihr gar nicht drüber nachdenkt, dass jetzt Werbung kommen könnte, sagen wir, doch, da kommt auch Werbung hin. Und das kommt jetzt, ich würde sagen, bis gleich.
Moinsi, da bin ich und habe einmal genickt, wie bei der bezaubernden Genie und schon ist der Christian weg. Wir machen jetzt kurz die Werbepause hier. Ihr seid schon mittendrin. Es geht nämlich um Readly. Readly sind Freunde von uns, die haben wir schon super oft supported, also was heißt supported, mit denen haben wir schon super viel zusammengearbeitet bei Radio Nukular und die mögen wir sehr gern, weil die eine sehr, sehr schöne App haben, mit der man im Endeffekt Magazine und Zeitungen für einen Festpreis einfach auf seinem digitales Endgerät zaubert. Man kann das auf dem iPad schauen, man kann das auf dem iPhone lesen und man kann das auch natürlich am PC sich alles anschauen und durchlesen. Und jetzt gerade in Zeiten, wo man vielleicht mehr draußen ist oder wieder im Garten, weil man sagt so, yo, ich habe jetzt einfach Bock hier zu liegen und mir eine Zeitung durchzulesen, aber auch keinen Bock mehr, diese riesigen Blätter ins Gesicht zu halten, ist es natürlich direkt ideal, wenn man alles in einer App hat und alles für einen kleinen Preis abrufen kann, ohne dass man jetzt irgendwelche versteckten Nebenkosten hat, dass man sagt so, ja, also wenn du das Magazin noch nimmst, ja, dann musst du aber nochmal heimlich hier 40 Cent draufzahlen oder sowas. Nee, nee, ist alles drin und für Autokino-Hörer ist der erste Monat eh kostenlos zum Testen und da das Ganze auch monatlich kündbar ist, ist das alles sehr, sehr risikofrei. Also umweltschonend, alles in einer Übersicht, Preis absolut fair für so viele Magazine, alles aktuell da und dann noch eigentlich 9,99, was schon nicht viel ist und dann sogar hier nur kostenlos. Kostenlos ist ja wirklich nichts, ne? Das ist 0 Euro. Deswegen ruhig mal den Link nutzen, den wir hier für euch haben. Den findet ihr in den Shownotes, ich kann ihn aber auch gerne nochmal sagen, heißt readly.com/autokino. Damit wir ganz kurz aber nochmal aufs Spezifische hier eingehen, habe ich mir gedacht, bringe ich auch zwei Magazine mit. Ich habe nämlich einfach mal meine Themenbereiche hier reingegeben. Ich habe einmal nämlich Film eingegeben und habe dann nochmal geguckt, was es hier so gibt. Und zum Beispiel im Bereich Film gibt es das Ray-Film-Magazin, die Celluloid oder auch EPD-Film. Und ich habe jetzt einfach mal die aktuelle Ausgabe mir runtergeladen, weil man kann die sich ja auch einfach auf sein Handy dann runterladen. Und es ist halt einfach, es ist halt wie Zeitung lesen auf dem Handy. Ne? Hier wird auch über Dark geredet, es wird nochmal über Mando geredet. Es gibt auch einen Bericht über Kinos, jetzt diese ganze Autokino-Geschichte, also nicht unsere Autokino-Geschichte, sondern die Autokinos per se, die ja jetzt alle aufgemacht haben in der Krise. Es geht nochmal um die Krise an sich. Es geht nochmal um Rassismus in der Filmbranche. Also auch das ganze Black Lives Matter-Thema ist ja nochmal aufgegriffen. Und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Magazin über Filme, was so ein bisschen alternativen Touch hat, auch in der Machart, aber trotzdem auch sehr modern und schön. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich das empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Filmmagazin lesen wollt. Wenn ihr sagt so, ja, Max, wir stehen ja auch auf Retro-Gaming, gibt's hier natürlich auch zum Beispiel die eins meiner absoluten Lieblingsmagazine, die Retro Games, empfehle ich immer wieder, ist ein Magazin, ich mach's mal ganz kurz auf, die Retro Gamer ist ein Magazin, das habe ich tatsächlich sogar im Abo, also auch so richtig physisch noch, die einzige physische Zeitung, die ich noch mir hole, weil ich sie so schön gemacht finde, dass ich sie ins Regal stellen will, aber lesen tue ich sie tatsächlich auch auf dem iPhone, weil ich selten mal eine Zeitung in die Hand nehme. Es ist ein Magazin, genauso wie die Retro, die sich halt mit dem Retro-Thema beschäftigt, ist aus Amerika ein übersetztes Magazin, mit aber auch deutschen Artikeln drin. Und die letzten Themen waren jetzt so zum Beispiel die ganze Historie von Doom. Oder vor ein paar Ausgaben war es Gameboy. Spider-Man Games waren Themen. Alles, was rund um das Thema Mario war, mal ein Thema. Street Fighter und so weiter fort. Die nehmen sich halt ein bisschen, es ist wie Radio Nukular in Magazinform und alles natürlich noch ein bisschen, noch redaktioneller aufgearbeitet. Und ja, ich bin großer Fan davon. Ich mag das sehr, sehr gern. Gleiches Lob geht an die Retro, die auch sich Themen nehmen, die sagen so, okay, in dem Themenbereich Ghostbusters machen wir jetzt eine Sonderausgabe oder sonstiges. Also ist eine großartige Geschichte, sind geile Magazine, kann man sich auf jeden Fall reinlesen. Wenn ihr aber sagt, ja, Filme-Infos hole ich mir hier beim Autokino, Retro hole ich mir drüben bei Radio Nukular, was gibt's denn sonst noch? Naja, ihr könnt halt auch die Computerbild lesen, ihr könnt die InTouch lesen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Klatsch- und Tratsch-Hörer seid, um euch schon mal darauf vorzubereiten, Psychologie heute, die Empire ist auch noch drin, das Empire-Filmmagazin, die Man's Health ist drin, für uns gesunden Leute, Kochen und Genießen ist auch drin, auch für uns gesunden Leute, selbst ist der Mann auch für uns Leute, also ist alles drin. Auch wenn ihr irgendwelche kitschigen Magazine lesen wollt, für die Oma, alles drin. Für 9,99 Euro nicht viel und für kostenlos noch viel weniger gibt es unter dem Link readly.com/autokino. Nutzt es, steht auch in den Shownotes, würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Sind, wie gesagt, schon langjährige Partner von uns und haben sehr, sehr viele andere Hörer von uns schon glücklich gemacht. Deswegen kann man das mit bestem Gewissen empfehlen. Wir sagen da Däumchen hoch und jetzt schicke ich euch weiter in die Dark Review und da sage ich euch einfach mal viel Spaß beim Hirngezwirbel. In dem Sinne, ciao. So, da sind wir wieder und das war gerade Werbung von mir, das war Readly. Sehr gut. Dankeschön Max, bitteschön Max, toll gemacht. Und jetzt kommen wir zum Teil mit Dark. Wir reden jetzt über Dark, Staffel 3. Mhm. Die Serie ist zu Ende gebracht worden, vor knapp einer Woche war Release. Ist ein riesen Hype-Thema. Es ist unfassbar, wie groß Dark geworden ist. Ich hätte es nicht gedacht. Aber es ist wirklich einfach inzwischen ein Hype-Thema. International hat ja irgendwie jetzt in einer Woche 10 Millionen Aufrufe gehabt, was extrem krass ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesending, weil alle waren so, natürlich hatten Angst davor, wie kompliziert wird's dieses Mal, aber die größte Frage war, wie wird's aufgelöst, weil wir leben ja in einer Zeit, in der Serienenden nicht gerade dafür bekannt sind, immer gut auszugehen. Serienenden sind ja eh schon, ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht und habe gedacht, so wie es zu Ende war, ich dachte so, Mann, Serienenden sind schon immer echt was Frustrierendes, weil erstmal sind die immer negativ, weil ja was zu Ende geht, was du magst. Ne? Also irgendwie baust du ja, wenn du sehr bis zum Schluss guckst, dann hast du in der Regel ja einen Bezug dazu gehabt und hast das irgendwie gemocht. Und ich weiß noch, als Breaking Bad zu seinem Ende ging und ich habe die letzte Folge gesehen, dann war ich so, dann dachte ich, habe ich geheult, irgendwie hatte ein paar Tränchen im Auge und dachte mir so, oh Mann, krass. Und gleichzeitig war ich, also hat mich das jetzt befriedigt, hat mich das nicht befriedigt. Die Frage kam aber nicht daher, dass das Ende vielleicht nicht gut war, sondern das Ende war gut gemacht, meiner Meinung nach. Aber es war halt so dieses so, Mann, das ist halt jetzt vorbei. Also hast eh schon eine negative Emotion. Wenn du dann natürlich noch sowas hast wie Game of Thrones oder sowas, wo du wirklich am Ende da sitzt und denkst so, Mann, das war jetzt einfach gerade nicht fein. So, das hat kein Feingefühl bewiesen an manchen Stellen. Und jetzt ist es auch noch vorbei. Und jetzt waren die letzten Folgen noch nicht so doll. Dann gehst du natürlich frustriert raus. Es gibt immer sehr große Beispiele für, wie man Sachen gut gelöst hat. Und es gibt halt Sachen für, wie man Sachen schlecht gelöst hat. Lost. Und ich glaube, viele Menschen, die mir auch geschrieben haben, so gesagt immer so, ja, sie glauben, dass Dark so werden wird wie Lost. So, weil dass die sich irgendwann verlieren. Habe ich ja immer gesagt, das haben wir schon beide schon gesagt, Chris und ich, das glauben wir nicht, weil Dark von Anfang an auf 3 Staffeln ausgelegt war. Und man immer gemerkt hat, in der Verzahnung, wie die Serie funktioniert, sei sie noch so kompliziert, und Dark ist mit Abstand das Komplizierteste, was man gucken kann, finde trotzdem, dass man gemerkt hat, dass dieser Wille, eine schöne, runde Serie zu schreiben mit einem Ende, was von Anfang an klar war und nicht so J.J. Abrams-mäßig so, ja, wie machen wir das eigentlich? Weiß ich nicht, hat einer geträumt, ne? Schnell eine Folge dahin. Das war halt, das hat man gemerkt, dass es bei Dark wahrscheinlich nicht so sein wird. Und kann schon mal ohne Spoiler sagen, das ist eingetreten. Also das hat sich diese Vermutung von mir, von uns, hat sich bestätigt. Und aber der Weg bis zur letzten Folge ist trotzdem ganz schön lang. Wir werden jetzt auch deswegen, Christian hat es ja vorhin schon gesagt im Intro, wir werden jetzt nicht die Story großartig zusammenfassen, weil es einfach, das letzte Mal war der Podcast zu Dark so lang, weil man auch noch viel mehr mutmaßen konnte, weil man auch viel mehr sich gefragt hat, wohin geht die ganze Richtung? Was wird passieren? Was ist eigentlich mit dem Wöllner? Die wichtigste Frage, die sich Autokino eigentlich seit 3 Jahren stellt, ist, was ist eigentlich mit dem Wöllner? Und das waren ja so
Sachen. Hast du die nochmal gehört, die Folgen?
Ich habe mir die nochmal angehört, ja.
Das ist wirklich das, was ich nicht mache, ne? Das ist die extra Mile, die du dann gehst. Das muss man dir schon mal lassen, dass du dir die nochmal diese Stories an, die ganzen alten Podcasts anhörst, weil ich kann mich ja nicht beim Reden hören, ne? Und dass du dir dann nochmal das anhörst, aber ich glaube, du liebst auch einfach, dir zuzuhören.
Hör jede Folge Man Cave auf jeden Fall nochmal safe, finde ich geil. Hab dann nochmal die Folge gehört, aber ich habe die nicht gehört, weil ich die so geil fand, sondern weil ich mir gedacht habe, damals, für mich werden unsere Dark-Podcasts, Dark 1 sowie Dark 2, wie so Zeitkapseln, damit ich die Scheiße nicht nochmal gucken muss. Weil Dark zu glotzen ist halt auch einfach Arbeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe gerade nicht so mega Bock, mir nochmal 20 Stunden wegzuglotzen. So, das ist halt einfach viel Zeit auch. Und da habe ich gedacht, wenn ich mir dann 2-stündigen Podcast irgendwie beim Autofahren anhöre, das ist einfach schneller gemacht, so, ne?
Verstehe.
Dann kannst du halt nebenbei auch noch was schaffen. Und das habe ich getan und muss dann auch sagen, also, was habe ich eigentlich erwartet vom Autokino? Also, der Wöllner, der mit der Auge, das ist ja auch nicht, also da bin ich mal gespannt. Und also es war sehr wild zusammengefasst und es war eigentlich auch viel Mutmaßung. Muss aber auch sagen, es war trotzdem interessant, das zu hören, weil 2, 3 Fakten mir dadurch trotzdem wieder klar wurden und fand es auch interessant, unsere Mutmaßung zu hören, weil die tatsächlich gar nicht so falsch waren. Aber deswegen ist der Dark-Teil heute auch nicht so lang und ausufernd wie das letzte Mal, weil halt einfach, jetzt ist die Sache zu Ende erzählt. Und dadurch, dass das Ende auch ja Dinge relativiert, ist es ja auch nicht mehr in Anführungszeichen so spannend, da jetzt noch weiter in die Details reinzugehen. Wir können versuchen, ganz grob die Story einigermaßen anzureißen. Ich rede da wirklich nur vom Anreißen. Das kann Chris machen, das kann auch ich machen. Das lasse ich dir frei.
Du.
Okay, also.
Was für eine Frage!
Ja, du bist jetzt, du
Chris, soll ich
dann irgendwann gut geworden Chris, bist im Story zusammenfassen.
Chris, willst du deine Steuererklärung machen oder soll ich sie für dich machen?
Fuck you, Alter. So, als Strafe erklärst du jetzt die Story.
Nee, Max, auf gar keinen Fall. Das wird ein Desaster.
Jede Folge zusammenfassen.
Nee, das mache ich nicht.
Mach das nicht.
Dann schick mir jetzt ein Bild von deinem Schwanz. Mach ich. Klick, also ein Klickgeräusch. Schon? Nein, schick mir bitte kein Bild von deinem
Schwanz. Nee, habe ich nicht vorgehabt. Ich muss mal eine Sache ganz kurz dazu sagen. Ich habe ja schon mich nach der dritten Folge, bin ich ja schon ratlos umhergerannt und habe die Leute nachts hab an den Häusern geklopft und gesagt, ob die mir Dark erklären können. Und die Theresa, die DJ Theresa oder Theresa Waters, wie sie heißt auf Instagram, die hat gesagt, Chrissy, ist doch gar kein Problem. Und hat gesagt, ich hab dir mal da ein paar Notizen gemacht und schickt mir dann eine PDF. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich hab mir noch nie in meinem Leben so genau aufgeschrieben, wie die das aufgeschrieben hat. Also das war einfach nur, ich hab das gelesen und war so, willst du mich verarschen? Das ist einfach so aus wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Und ich habe jetzt gerade gesagt, sie soll doch noch mal was dazu sagen zu Dark, weil die hat die letzte Folge noch nicht geguckt und sagt mir noch irgendwas, du musst auf jeden Fall darüber reden und schickt mir noch so ein Wort und ich lese das Wort und bin so, ich habe keine Ahnung, was da steht. Also ich man muss sich auch manchmal eingestehen, wenn man einfach ein bisschen zu blöd ist. Und ich glaube, ich bin zu blöd für Dark. Und das sage ich mit allem Stolz, den ich habe. Und ich finde nicht, dass das eine schlechte Serie ist. Ich finde nur, dass es eine gute Serie ist. Ich finde nur, dass sie an manchen Stellen, sage ich jetzt mal, vielleicht ein paar Leute verliert, weil sie schon sehr kompliziert ist. Aber ich glaube, dass gerade Leute, die ein bisschen cleverer sind, wie zum Beispiel Theresa, die denkt sich, geile Serie. Also deswegen, alles gut, bin ich cool mit. Du erzählst erstmal ganz kurz die Story und danach schwurbel ich noch so ein bisschen drumrum und dann kannst du mir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten und dann ist gut. Weil ich habe mir das heute vorhin die letzte Folge geguckt und habe in der letzten Folge dachte ich mir so ganz kurz mal so, ah. Und davor war es einfach die ganze Zeit so, Was? Das ist so furchtbar. Das war ganz
schlimm. Ich fand es in der dritten aber auch nochmal extrem, ne? Also die dritte war nochmal schwieriger, fand ich, weil.
Ja.
Also mit jeder Ebene, die dazukommt, wird die Sache halt komplizierter.
Ja, das große Problem, Entschuldigung, magst du dich nochmal unterbrechen, das große Problem ist einfach, und das habe ich ja schon mal erzählt, ich kann mir ja nichts merken. Und ich merke, dass das immer schlimmer wird. Also Leute, ich weiß nicht, wie lange ich diesen Podcast noch machen kann. Vielleicht können wir bald nur noch kurz Filme besprechen. Es ist ganz, ganz furchtbar für mich. Und ich
Folgen der Bär im blauen Haus besprechen und so eine Scheiße. Chipmunks. Aber Alvi mal Minigolf.
Das Ding ist halt einfach, dass ich mir nichts merken kann. Und Leute, ich weiß natürlich noch, wer ungefähr die Leute sind, wer noch Ulrich war und wer noch Jonas war und so. Aber die richtige Story und was da jetzt nochmal genau abgelaufen ist, no fucking clue. Und dann kommt, also wie es genau war, wusste ich wirklich nicht mehr. Und dann ich vermische auch immer Serien miteinander. Also ich vermische irgendwie Stranger Things vermischt mit Dark im Kopf, so ist ganz absurd. Und deswegen, ich habe da meine größten Probleme mit gehabt. Ich hätte das eigentlich nochmal alles gucken müssen am Stück. Und dann wäre es wahrscheinlich das absolut krasseste gewesen. Habe ich auch nicht gemacht, fairerweise. Und wie gesagt, Leute, ich bin auch ein bisschen blöd und vergesse alles. Deswegen ist meine Meinung heute mal ein bisschen hinten angestellt. Also mein großes Endfazit. Aber fang du mal jetzt an mit der Story. Entschuldigung.
Also bevor wir erstmal gleich in die spoilerfreie Zusammenfassung von Staffel 3 reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz Leute sagen, die Dark noch gar nicht gesehen haben. Ich muss jetzt vorgreifen und das Ende von Staffel 2 spoilern. Also wenn ihr Staffel 2 nicht gesehen habt, dann müsst ihr leider ausmachen. Oder wenn ihr sagt, ich will das noch gucken, ist das denn gut? Dann kann ich euch sagen, ja, das ist gut. Aber ihr müsst halt, Dark muss man sehen wie eine Experience. Ich finde, Dark gucken ist halt, das habe ich ja damals schon im Podcast gesagt, da guckst du nicht wie eine Serie nebenbei und guckst mal vielleicht aufs Handy und gehst mal kurz pinkeln und fragst, was passiert, Schatz? Weil ich hatte es gestern Abend, ich wurde dreimal so bestraft, ne? Christian, ich habe einmal nicht mal aufs Handy geguckt, sondern in meinen Joghurt. Da habe ich zurückspulen müssen, 10 Minuten. Das ist unfassbar gewesen. Ich saß da und habe dann einfach nur einer Freundin geschrieben, ich habe gerade 10 Minuten zurückgespult, weil ich kurz meinen Joghurt mit die Ecke umgeknickt habe. Ja. Weil ich nicht verstanden, was dazwischen passiert ist. Und das ist halt Dark. Dark ist interaktives Schauen im Sinne von, ich gucke das, ich mache dazwischen wirklich mir Notizen oder habe einen Stammbaum auf und dieser Stammbaum wird auch mit jeder Folge und vor allem mit jeder Staffel erweitert und dieses Zeitreisending und so weiter und so fort, dass Figuren in verschiedenen Zeitebenen existieren, dass die dann noch umherwandern, dass die sich treffen, dass es am Ende auch diese verschiedenen Kreise gibt, dass dann irgendwie die eine die Mutter ist, die aber von sich selber und so, weil die als Kind zurückgereist ist und dann ihre eigene Mutter wird, das ist halt alles Wahnsinn. Aber das macht halt auch am Ende ein bisschen den Zauber von Dark aus und zu gucken ist das super. Es hat ein gutes Ende, also ein sehr schön zu Ende geführtes Ende. Und ich glaube, dass wenn man das gerade im zweiten Run guckt, ne, also wenn man es jetzt einmal durchgeguckt hat und hat sich so ein bisschen, sage ich mal, an ein, zwei Stellen durchgequält, mhm, und jetzt hat man es einmal schon in seiner Gänze erlebt, dass einem die Genialität von Dark beim zweiten Run, wenn man alles am Stück guckt, erste bis dritte Staffel, dass man dann erst sich der ganze Zauber entfaltet und dass man auch sagen kann, so Mann, Dark ist richtig, richtig, richtig krass, so, dass sie das dann erst so, dass du es dann noch mehr genießen kannst, wenn du die Auflösung schon kennst und auch schon so ein bisschen weißt, so, auch schon Gesichter zuordnen kannst, ne, wenn dir das, das fällt dir dann halt einfach leichter. Ich glaube, das ist, ich glaube manchmal, Dark ist schwieriger ist zu schauen als zu schreiben, weil es einfach, weil du dir jetzt gar nicht alles merken kannst, was da so passiert. Die spoilerfreie Zusammenfassung von Staffel 3, ich gehe da auch nur mal die ersten paar Folgen lang. Staffel 2 endet ja damit, Spoiler, dass Martha von Adam erschossen wird vor den Augen von Jonas. Und gerade als man denkt, jetzt geht die Welt unter in der Zeit der Apokalypse, taucht Martha nochmal auf mit so einem goldenen Schnatz in der Hand und sagt so, und er guckt sie an und sagt, was ist denn jetzt los? Und sie hat auch so ein bisschen anderen Haarschnitt, sie hat kürzere Haare und einen Pony. Und aber auch ein gelbes Regencape an und sie sagt so, wo kommst du jetzt her? Aus welcher Zeit bist du denn? Und dann sagt sie, die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Und dann bist du so, ah, okay, in der dritten Staffel geht's also um ein Paralleluniversum. Ist ja klar, cool. Und das lernen wir direkt in der ersten Folge von der dritten Staffel kennen. Wir sehen das Paralleluniversum von Winden. Wir merken, dass die Anordnung von Familienmitgliedern und sowas ein bisschen anders ist. Dass Hannah nicht mit Ulrich zusammen ist. Und dass auch manche Kinder, zum Beispiel, dass Franziska in dieser Welt nicht reden kann. Charlotte als, wer kann nochmal die Tochter von Charlotte, aber schon. Und merkt halt so, dass so Dinge halt anders sortiert sind. Der Wöllner hat jetzt auf einmal, hat jetzt kein Problem im Auge, aber hat jetzt dafür irgendwas am Arm so. Und der Wöllner, das ist auch einfach die egalste Figur in der ganzen Serie, aber ich habe mich so am Wöllner aufgehängt. Und dann holen sie halt Jonas aus der einen Welt, aus der Welt, die wir kennengelernt haben über zwei Staffeln, in diese neue Parallelwelt. Mhm. Und wir lernen dann eigentlich in den ersten Staffeln, in den ersten Folgen der dritten Staffel, lernen wir, dass das, was Adam drüben in der Welt macht, die wir kennen, und zwar, dass er sagt, er will diesen Kreislauf unterbrechen, diesen ewigen fortbestehenden Kreislauf, der dafür sorgt, dass er immer und immer wieder das erlebt, aber dabei hoffnungslos scheint, weil der Kreislauf sich unendlich oft wiederholt, so, und er will das irgendwie versuchen zu unterbrechen, aber dieses Unterbrechen führt ja auch dazu, dass es ist ja Teil des Plans sozusagen. Das setzt ja die Figuren auf die richtigen Schachfelder. Und dadurch wird das nicht aufgelöst. Und wir merken, dass es auf der anderen Seite, warum es anscheinend so ist, ist, weil Martha auch so eine Art Adam geworden ist, aber alt als Eva. So. Und die beiden sind sozusagen in ihren Welten immer im konträren Programm und auch das Reisen zwischen den Welten entpuppt sich relativ schnell als Teil des ganzen Plans, das einem relativ schnell klar macht, ach, die haben das auch, das sind jetzt nicht nur eine Endlosschleife, sondern das sind zwei Endlosschleifen, die zusammenhängen und die gegenseitig dafür sorgen, dass sie endlos bleiben, obwohl sie was anderes versuchen, aber sie bleiben immer endlos. Und dann ist halt die Frage, wie geht das weiter und wie kann man dagegen vorgehen und wer wird davon gewinnen? Wird Adam gewinnen, also aka der alte Jonas, oder wird Eva gewinnen, die alte Martha? Und dazwischen sehen wir noch eine Figur, von der wir noch nicht so richtig wissen, wer das ist. Das ist ein Typ mit einer Hasenscharte, der immer auftaucht in drei Versionen von sich, und zwar in seiner 40er, wie nennt man sowas, normales Erwachsenenalter, 40 Jahre alt, in seiner älteren Version als schon älterer grauer Herr mit grauem Bart und als Kind, und immer zu erkennen, dass sie alle drei diese Hasenscharte haben, und die drei tauchen immer auf und legen gewisse Steine so, damit die Zyklen aufrechterhalten bleiben und killen auch Leute und sowas. Er zieht immer so eine Seite, aber er bleibt erstmal mysteriös, was es eigentlich mit ihm auf sich hat, so. Und er hat aber auch anscheinend in diesem ganzen Puzzle seine Position, und man fragt sich ja die ganze Zeit, ist er jetzt eigentlich dabei, das aufzulösen, oder muss er die Steine richtig schieben? Ja, und das ist so der Kampf zwischen den Parallelwelten, zwischen Adam und Eva. Darum geht's im Groben, plus wer ist der komische Typ. Und tatsächlich, wenn man das so nimmt, kann man die ganzen kleinen Handlungsstränge so ein bisschen auf die Seite, weil ich finde, was Dark so kompliziert macht, ist ja nicht das große Ganze, sondern sind ja die kleinen vielen Dinge, die dich so verwirren. So, die ganze Handlung um Charlotte, um die Dopplers, so, das ganze Ding mit Ulrich, die Sache mit Hannah und so weiter und so fort, was da eigentlich passiert, was da eigentlich wichtig ist. Die Dinge, die verwirren dich und die bringen dich immer wieder raus und du denkst dir so, okay, krass. Aber wenn du halt irgendwann das größere Konzept dahinter erkennst, ich glaube, dann kannst du dich auch ein bisschen davon lösen, dass du das immer alles verstehen musst, weil das gar nicht, das ist schon wichtig natürlich, das hat ja schon einen Grund, warum das erzählt wird, aber man muss sich vielleicht bei Dark manchmal einen Schritt zurücknehmen und eher auf das große Ganze gucken und nicht nur auf die Kleinigkeiten, weil die machen dich irre. Also in der 7. Folge gibt's nochmal eine Szene, wo nochmal so ganz viele kleine Handlungsstränge auf einmal erklärt werden. Auch um Figuren, die wir schon in der ersten Staffel gesehen haben, wo ich mir echt dachte, so Leute, ihr zeigt hier gerade 3 Handlungsstränge gleichzeitig, die aber jeweils in 3 Zeitebenen erzählt werden, habt ihr einen Arsch auf. So, wer soll das denn verstehen? Das versteht niemand. Das wirkt, als hätte man einfach Seiten aus einem Buch gerissen und hätte die einfach in den Flur geworfen und hat gesagt, liest dir die Geschichte durch und sie macht gar keinen Sinn mehr. Es ist Wahnsinn. Und das macht Dark wahrscheinlich so anstrengend zu gucken und das macht auch den warmen Kopf, wie ich immer sage, weil ich krieg da einfach eine heiße Birne und werd da einfach irre von. Man muss dann immer viel Wasser trinken und viel Pipi. Aber wenn man sich so ein bisschen rausnimmt und drauf guckt, finde ich, geht's. So. Und ich finde, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man einigermaßen gut mit der Handlung irgendwie dealen. So. Mhm.
Okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich total. Aber, also man muss mal ganz kurz dazu sagen, ich will noch mal eine kritische Stimme sein, auch, habe ich mir gerade gedacht. Denn so schön das auch alles natürlich für viele ist, ich glaube, die Stimmen sind durchweg positiv. Aber man muss natürlich auch sagen, ey, klar ist das irgendwie mal ein besonderes Schauerlebnis. Vielleicht holt uns Dark ein bisschen aus unserer Komfortzone raus. Ne? Also man kann das ja auf zwei, nee, anders. Man muss es auf zwei Wegen betrachten. Nummer eins ist, Dark ist eine sau anstrengend zu schauende Serie, weil eigentlich musst du die ganze Zeit irgendwas offen haben, damit du es gucken kannst, nebenbei noch mitschreiben, damit du das gucken kannst, oft mal zurückspulen. Du musst eigentlich die Folgen auch zweimal gesehen haben, am besten die erste und die zweite Staffel, damit du die dritte so nahtlos checken kannst, damit du genau weißt, wie jeder Charakter heißt und so weiter. Ne? Das solltest du alles genau drauf haben. Damit wahrscheinlich auch sowas wie das Ende richtig kickt, Entschuldigung, müsstest du richtig drin sein. Ne? Also dieses Ende da am Essenstisch. Mhm. Das ist jetzt mal meine, die Kritik, die ich verstehe, sag ich dir ganz ehrlich. Ich verstehe aber auch, wenn jemand sagt, du, ich sag dir mal was, ich finde, das ist mal eine coole interaktive Serie, weil du hast so ein interaktiv gesagt und da war ich so, ich verstehe, was er meint, weil es ist mal eine Serie, die dich rausholt aus der Komfortzone und die zu dir sagt, ey, wir machen es mal ein bisschen anders. Wir versuchen mal, dass du selbst ein bisschen was rausfinden musst, selbst so ein bisschen so Detektivgeist geweckt und man muss sich selbst ein bisschen Notizen machen und man wird sich da so ein bisschen sich selbst überlassen, inwieweit man jetzt diese Serie verstehen kann. Also man kann die durchaus gucken und sich keine Notizen machen, das habe ich hier gemacht, dann ist es immer noch eine schöne Serie mit einem finde ich, manchmal fehlen mir ein bisschen die Dialoge in der dritten Staffel, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Also es gibt irgendwann eine Szene mit Adam, wo er mal so einen längeren Dialog hat mit jemandem, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da dachte ich mir so, erfrischend, hatte ich jetzt lange nicht mehr. Es waren mir zu viele, was machst du denn hier? Oder sowas wie, Regina? Oder sowas wie, ich dachte, du wärst tot? Oder so, ich weiß nicht, ob wir ihr vertrauen können. Und dann wieder 10 Minuten nur, irgendwie atmosphärische Musik. Und ich muss sagen, yo, das ist so ein bisschen so ein Negativpunkt. Aber ich finde, man kann dieses Stressige, man muss da mitschreibmäßige und Dark ist super komplex, ist super komplex. Das ist mit Abstand die komplizierteste Serie, die ich in meinem Leben geguckt habe. Und man kann es aus zwei Arten und Weisen betrachten und ich persönlich kann mich da noch nicht mal festlegen. Ich denke mir so, ey, ich sehe es so und ich sehe es aber auch so. Ich denke mir so, ich war jetzt einfach ein Lazy Fuck die letzte Zeit. Ich hatte keinen Bock, mich damit richtig auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich so, also ich hatte keinen Bock, mir nochmal die alten Staffeln nochmal anzugucken und mich da nochmal so richtig reinfallen zu lassen. Weil die mich irgendwie so nach 4 Folgen hat mich die Serie nicht so ganz gehabt. Dann habe ich auch 3 Tage Pause gemacht beim Gucken. Also muss man auch fairerweise dazu sagen. Und ich verstehe aber auch total, wenn jemand sagt so, du, ich bin da ganz anders, ich gucke mir da gerne nochmal, wenn ich weiß, jetzt kommt bald Dark raus, ich gucke mir gerne nochmal Staffel 1 und 2 an, damit ich da nochmal auf dem neuesten Stand bin und gehe dann nochmal rein in Staffel 3 mit ganz freshem Wissen und hab einfach den DIN A4 Block gezückt und freue mich. Und dann muss ich auch sagen, fair, verstehe ich.
Ja, also man muss auch bereit dafür sein, ne? So, und das, ich war auch jetzt tatsächlich, das haben wir gestern, so haben wir uns gestern Mittag gesehen und dann saßen wir so da und dann habe ich gesagt so, ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gerade nicht so richtig Bock, Dark zu gucken. Weil es halt auch immer mit Arbeit verbunden ist. Weil Dark gucken einfach auch Arbeit war. Und ich war auch so, ey, mit 3 Staffeln und 8 Folgen am Schluss in der letzten Staffel kann ich super leben. Aber wenn jetzt gesagt hätten, es wären 5, so, wie lange soll ich das denn noch aushalten, so? Also, und ich finde, das war alles schon von der Länge und sowas, dadurch, dass es auch so eine Ausnahmeserie ist, was so den Kompliziertheitsgrad angeht, die Komplexität, es ist ja okay, so. Aber man muss halt ready dafür sein. Und ich kann auch komplett nachvollziehen, und es hat mich auch gestern an manchen Punkten echt Überwindung gekostet, wo ich auf der Couch saß und war so, Mann. Oh. Und ich hatte das jetzt gerade bei Last of Us 2, weil das auch 30 Stunden ging. So, und da habe ich auch zwischendrin gedacht so, uff, das ist ganz schön lang gerade. Mhm. Und das ist auch sehr emotional und sehr mitreißend und sehr packend, ne? Und können ja bei der Mancave hören, muss jetzt hier nicht quatschen, aber das war so auch so was, ich dachte, boah, krass, das war so ein ganz schön, das hat mich auch noch so eine Woche danach so ganz schlimm aufgewühlt und beschäftigt und sowas, weil so richtig emotional, so komplett fucked eine Woche. Mhm. Und das war jetzt hier auch so, dass ich so, das, also nicht ganz so schlimm, aber eher so der Stress davor war so, boah, Band da gucken, okay, krass, das ist wieder so belastend und so viel Emotionen. Jetzt habe ich gerade diese ganze Last of Us Kiste hinter mir und das war alles toll, aber es war auch irgendwie alles anstrengend für meine Emotionen und jetzt muss ich mich da wieder konzentrieren und muss dafür ready sein. Ich bin total überrascht, dass Dark gerade so im Mainstream gelandet ist, weil wer hätte es gedacht? So, also, weißt du, ich habe es ja auch letztens am Esstisch gesagt, auf Netflix, wo die ganze Zeit nur so Too Hot to Handle, eine Serie, die darum geht, da kann man $10,000 gewinnen, wenn man keinen Sex hat im Haus, so, wo man denkt, so, das ist gerade die angesagteste Serie auf Netflix oder so eine Dusselserie wie Haus des Geldes, ja, das sind ja so die angesagtesten Serien. Und Better Call Saul, was ich ja wirklich für Meilensteinarbeit halte, und auch viele andere Leute, die Serien lieben, so, die sind alle so, also das ist so ein Thema so, ja, das taucht mal so auf, das wird so nebenbei besprochen, aber das ist den Leuten auch schon wieder irgendwie zu edgy und irgendwie schon wieder zu viel. Better Call Saul ist euch zu viel, aber ihr glotzt alle Dark, Alter. Ihr könnt mal teilweise nicht mal bis 10 zählen, so. Jetzt guckt ihr Dark, wie soll das funktionieren? Mhm. Aber wahrscheinlich liegt da der Reiz drin, so. Dark Souls ist auch gut verkauftes Videospiel, obwohl es eines der schwersten ist. Das ist halt einfach, ich glaube, manchmal haben die Leute einfach Bock auf so eine Herausforderung. Und ja, ich habe auch gemerkt am Feedback so, es glotzen halt echt auch sau viele Leute Dark. So, ne? Also es ist irgendwie, es ist ganz krass, was das für Ausmaß angenommen hat. Für so eine Serie. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir mal in Deutschland eine Serie haben, wo wir sagen, wo wir uns nicht verschämen müssen, sondern sagen so, ja, die läuft doch international, ist doch geil, ist doch cool. Haben wir auch mal was nicht so ganz kacke ist. Aber es ist halt auch wieder so die größte Mathe-Serie der Welt. So, es ist halt einfach, es ist wie Abi machen. Ich glaube, Abi war leichter.
Ich finde halt immer, da, es gibt auch immer so sehr viele Zitate natürlich. Und ich muss sagen, irgendwie finde ich die Zitate manchmal geil. Und irgendwie höre ich manchmal dann so ein Zitat, wo ich mir so denke, so, oh. So, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.
Fand ich aber ein geiles Zitat.
War ein geiles Zitat. Und dann kommt wieder eins so, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und manchmal bin ich dann so, ja.
Naja, ich meine, die Serie spielt ja auch so ein bisschen, also mit so, manchmal mit so sehr pathetischen Sprüchen und auch mit dem ganzen Religionsthema, allein mit diesem ganzen Adam und Eva-Ding und so, ne? Das ist halt Dark so. Das dürfen die, auch wie die Räume gestaltet sind und sowas, die machen das schon sehr, sehr gut. Ich war über eine Stelle, aber da würde ich dann gleich im Spoilerteil drüber reden, in der letzten Folge echt schockiert, weil ich mir dachte, passt nicht gerade ins Bild, was ihr hier macht. Aber ansonsten war das ja alles wieder aus einem Guss. Also Dark sah ja wieder fantastisch aus. Krasse Bilder, krasse Filter drauf, krass Situation eingefangen. Find auch immer, dass man es ganz geil schafft, so diese Übergänge von Gesicht auf Gesicht oder halt, wenn man jetzt wieder zwischen den Welten hin und her reist, dann muss man den ja Leuten ja irgendwie symbolisieren, dass man gerade in einer anderen Parallelwelt wieder ist. Und wie sie das so gelöst haben durch so kleine Geräusche und so kleinen Bildeffekte und sowas, das finde ich schon ganz cool. Aber wie gesagt, am Ende sind diese ganzen Sachen auch jetzt schon tatsächlich, weil sie so intensiv genutzt wurden und weil man halt auch gemerkt hat, so Dark 1 hat eine Formel gehabt, die wurde in 2 perfektioniert und in 3 hat man die einfach nochmal gemacht. So, aber das dürfen die auch, weil es halt darauf ausgelegt war. Aber ich finde, es hat auch genau am richtigen Punkt aufgehört, es hat super geendet, es ist rund, es ist auserzählt, fertig. Und ich finde, es ist immer wichtig zu wissen, dass eine Serie auch gut endet. Wenn mich Freunde fragen, kann ich das gucken? Ich habe da noch nicht reingeschaut, kann ich sagen, kannst du gucken, weil du wirst zum Ende nicht enttäuscht, sondern du hast so dieses typische, du hast nicht dieses typische, so, jo, ich habe das jetzt angefangen zu gucken, ich weiß, aber am Schluss wird's kacke, sondern du hast so dieses, das ist immer eine Linie, ne? Ja. Das ist einfach ein fiepender Ton. Und das ist, glaube ich, ganz gut an Dark. Und das ist das, was ich daran mag. Und wie gesagt, Musik, Bilder, Inszenierung, wie sie teilweise die Katzen, Alter, wenn die in dieser sechsten Szene oder sowas, wenn diese ganzen, hier der Dude, der keinen Namen hat mit der Hasenscharte, wenn die dann dieses Kraftwerk gehen und du siehst so diese Cuts auf die verschiedenen Universen und sowas, das ist schon gut, ey. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und das rechne ich der Serie schon sehr hoch an, dass die so bildgewaltig ist und auch so einzigartig bildgewaltig.
Ja, die macht dann auch manchmal nochmal so schöne Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, die siebte Folge oder die, ja, ist, glaube ich, nochmal, hat so ein Erklärteil vorab, nochmal mit so dieser Schrödingers Katze.
Ja, auch sehr schön, sehr schön.
Auch sehr schön gemacht, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Übrigens noch eine Serie, die mir einfällt, gerade eben, die du, glaube ich, noch nicht geschaut hast, Max, weil du ja vorhin gesagt hast, du kommst gerade nicht so rein in Serienglotzen, ist, du hast, glaube ich, auf Amazon Prime noch nicht Hunters geschaut. Mm-mm. Das ist die Serie, die ich dir empfehlen kann, weil die hat den bisschen Gag noch dabei, der dir fehlt bei den anderen Serien, die hat die ein bisschen drin. Ist aber trotzdem auch eine ernste Serie. Also da hast du wirklich alles drin. Das kann ich dir nochmal empfehlen.
Habe ich auch Bock drauf, seitdem du es mir erzählt hast.
Ja. Also, ey, ich gehe da voll mit dir mit. Kann man empfehlen, Dark. Muss man sogar empfehlen. Ist, auch wenn sowas natürlich eigentlich, kann man sagen, sowas ist ja unwichtig, aber für mich als Deutschen war es ehrlich gesagt nicht lange klar, ob wir Deutschen auch sowas gut machen können, so Serien und so. Letztes Jahr hat Jerks für mich, oder vor 2 Jahren hat Jerks für mich die Formel geknackt, als sie gezeigt haben, dass man witzige deutsche Serien machen kann, die ohne amerikanisches Vorbild auskommen. Weil davor kannte ich ehrlich gesagt nur Stromberg und Pastewka und die sind ja beide abgeschaut. Da muss ich sagen, top. Richtig geil, Jerks. Und Dark hat gezeigt, dass es deutsche Serien geben kann, die eben auch, aus dem Bereich Drama funktionieren und ein bisschen Fantasy. Aber ich glaube, die Macher sind nicht deutsch, oder?
Weiß ich gar nicht. Aber es ist ja trotzdem eine deutsche Serie. So, sie ist in Deutschland gedreht, sie hat deutsche Schauspieler.
Das stimmt, ja. Aber
das merkst du ja auch so. Ich meine, das sind ja trotzdem immer so ein bisschen diese Theaterdialoge, ne? Das ist halt, ich glaube, man kriegt es einfach aus der, also selbst How to Sell Drugs Online Fast, was ich ja auch sehr mag, du kriegst es halt einfach nicht so richtig raus. So.
Also es geht,
wird
es
einfach
geht.
Immer, ja. Wird immer so klingen. So, es ist einfach die Sprache.
Bei vielen geht's. Es gibt manche, die bekommen das nicht so gut hin in der Serie, das stimmt schon. Zum Beispiel Bartosz, der bekommt das nicht so gut hin. Meiner Meinung nach gerade in der dritten Staffel. Aber
man muss, aber auch Jonas ist in der dritten Staffel nicht mehr so doll.
Nee, man muss aber auch...
Martha mal, sehr stark, Jonas...
Ja, gehe ich ganz genau mit. Und man muss auch eine Sache sagen. Zu diesem deutschen Schauspieler-Thema nochmal, gebe ich dir vollkommen recht, habe ich aber jetzt auch gesehen, dass es besser geht, als ich Pass, der Pass, ne? geschaut habe. Mhm. Wo ein Schauspieler mitgespielt hat, fairerweise muss man sagen, ist Österreicher, aber wo man wirklich sagen muss, gut, die Österreicher sind wahrscheinlich auch einfach besser. Das, weil der, dieses Wiener Geschmärgebubble da, das hat nochmal so eine ganz andere, das hat nochmal einen ganz anderen Flow, nochmal so eine ganz andere Musik. Das klingt ganz anders, wenn man redet. So, das hört man ja auch, wenn so Christoph Waltz, gut, der redet jetzt nicht Wiener Schmäh, aber das ist ja auch ein Österreicher. Mhm. Aber wenn der so redet und wenn der schauspielert, finde ich, das hat nochmal eine ganz andere Art von Stil. Ich will nicht sagen, die Österreicher haben mehr Stil, aber schon, manchmal kommt es ja schon so vor. Also gerade im Sprech haben die oftmals mehr Stil, finde ich irgendwie. Das klingt irgendwie alles viel ordentlicher, viel edler und das geht gut. Das geht sehr, sehr gut. Mag ich sehr. Der Pass, also fantastisch. Auch noch eine Serie, die du noch nicht geguckt hast. Also ich kann dir wirklich noch ein paar empfehlen. Merke ich gerade. Aber halt auch ernst.
Ja, habe ich auch Bock, seit wir drüber geredet haben. Wir haben ja über alle drei schon mal geredet, aber ich habe halt einfach, das sind halt alles Serien, wo ich sage so, oh, ja, kommt auf die To-Do.
Verstehe ich,
auch. Kommt auf die To-Do. Aber es ist auch, glaube ich, gerade einfach, ich habe es ja schon mal gesagt, manchmal habe ich halt mehr Bock auf Filme, manchmal habe ich mehr Bock auf Serien, jetzt habe ich gerade einfach viel mehr Bock auf Spiele. Mhm. So, und gerade so dieses ganze Last of Us-Ding, sowas und Dark Souls und sowas, das beschäftigt mich gerade so sehr, dann bin ich halt einfach so ein bisschen raus. Beziehungsweise nehme mir da nur so ganz ausgewählte Sachen mal mit oder wo ich halt gerade Bock drauf habe. So. Aber das kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen zurück. Wir haben jetzt auch einfach 4 Wochen keinen Podcast gemacht. Dann muss ich halt auch sagen, da werde ich dann auch gleich so, yo, da kann ich mich mehr auf Games konzentrieren. So. Das muss jetzt gehe ich wieder mehr auf Filme und Serien. Jo, aber ich würde sagen, wenn du noch, also ich habe ja so mein Urteil im Endeffekt jetzt schon beigetragen und du ja auch so ein bisschen, du kannst gerne noch was sagen. Ansonsten würde ich jetzt ganz kurz DJ und Theresa zu Wort kommen lassen und dann würde ich nochmal in den Spoiler-Teil gehen. Und mir schon
falls sie uns noch was schickt. Falls sie uns noch was schickt. Noch hab
ich ja, sie hat mir geschrieben, dass sie gleich was schickt. Ich nehme an, wenn nicht, dann komme ich ganz kurz und mache euch nochmal eine coole Clowns-Performance oder so.
Okay, cool.
Oder spiele einfach noch ein paar Delfingeräusche ein. Aber ansonsten kommt käme jetzt DJ Theresa und danach gehen wir in den Spoiler-Teil und reden nochmal ganz kurz über das Ende, weil das Ende natürlich der wichtigste Part bei dieser Staffel ist. Alles läuft auf die letzte Folge hinaus und darüber müssen wir dann nochmal natürlich ganz kurz quatschen. Mhm. Jo. Deswegen, wenn ihr raus seid und nicht in den Spoiler-Teil wollt, nicht das Ende spoilern lassen wollt, dann sagen wir an dieser Stelle tschüss. Und wenn nicht, dann kommt jetzt nochmal kurz DJ Theresa und dann kommen wir nochmal.
Kick it.
Hallo Chrissy, hallo Max. Herzlich willkommen bei Professor Dr. Theresa Moorich erklärt Dark. In dieser Episode geht es um das Bootstrap-Paradox, auch manchmal Bootstrap-Paradoxon oder Großvater-Paradoxon genannt. Ein häufig auftretendes Phänomen in Dark und wenn man das versteht oder ein bisschen besser versteht, dann bringt das hier und da manchmal so Licht ins Dunkel, wie gewisse Sachen ablaufen können. Der Ursprung des Namens ist wohl die englische Redewendung Pulling Yourself Up by Your Bootstraps, frei übersetzt sich selbst an den eigenen Stiefeln hochheben. Klingt erstmal komisch, aber bedeutet weit gefasst und abstrahiert, nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft beeinflusst die Vergangenheit. Dazu ein im Internet ziemlich geläufiges Beispiel. Ich kaufe jetzt im Jahr 2020 das Buch Herr der Ringe. Wir wissen alle, es wurde von Tolkien 1954 geschrieben. Angenommen, ich will Tolkien treffen, weil ich so großer Fan bin, baue eine Zeitmaschine und reise ins Jahr 1954 zurück. Finde ihn da, spreche ihn auf das Buch an, aber er hat keine Ahnung, was das ist, nimmt sich das Buch mit und veröffentlicht dann auf Grundlage dieses Exemplars das Buch in seiner Zeit. Das bedeutet, es gibt keinen wirklichen Ursprung des Buches. Wir wissen nicht, wer es wirklich geschrieben hat. Es existiert dementsprechend, weil es eben existiert. Die Vergangenheit wurde durch die Zukunft bestimmt, indem ich das Buch zurückgebracht habe, und die Zukunft durch die Vergangenheit, indem dadurch, dass es 1954 veröffentlicht wurde, es mir möglich war, es in 2020 zu lesen. Genauso war es mit H.G. Tannenhaus und dem Buch Eine Reise durch die Zeit. Er selbst sagt noch, dass er ein Hochstapler ist, weil er das Buch nicht wirklich selber geschrieben hat, da ihm Claudia das gebracht hat. Und er sagt noch einen anderen ziemlich treffenden Satz, der das Ganze nochmal richtig auf den Punkt bringt. Es ist wie die Geschichte mit dem Huhn und dem Ei, man weiß nicht, was zuerst da war. Dass diese Zeitreisen und diese Veränderungen der Vergangenheit per se natürlich auch logische Probleme aufwerfen können, macht folgendes Beispiel klar. Nehmen wir mal an, ich reise in der Zeit zurück, um meinen Großvater umzubringen. Bringe ich ihn um, bevor mein Vater gezeugt wurde, verändert das die Vergangenheit so, dass ich quasi nicht existiere, weil mein Vater eben nicht gezeugt wurde, dementsprechend ich nicht gezeugt werden konnte und es dann auch keinen Mord gibt. Man nennt das Ganze Kausalitätsverletzung. Wie Dark aus der Nummer rauskommt, ist, es baut ein selbstkonsistentes Universum. Das heißt, es ist zwar möglich, in der Zeit zu reisen, aber es können dabei per Definition keine Kausalitätsverletzungen geschehen. Man versucht also immer wieder so, die Geschichte zu reproduzieren, dass es immer wieder zu dem Punkt kommt, wo die Zeitreise stattgefunden hat. Das heißt, Ulrich konnte 1953 Helge Doppler als Kind nicht ermorden, weil Helge Doppler natürlich einen riesengroßen Anteil daran hatte, dass es zu dieser Zeitreise von Ulrich gekommen ist. Das heißt wiederum, dass alles, was der Zeitreisende tut, ist bereits Teil eben dieser Vergangenheit. Auf das Großvater-Ding übertragen könnte das sein, ich reise in die Zeit zurück, will meinen Großvater ermorden, scheitere aber daran und das ist der Grund, warum er und meine Großmutter sich kennenlernen, zum Beispiel. Auf Dark übertragen, gibt es ganz viele Punkte, die ich da jetzt nennen könnte. Zum Beispiel, als Jonas zu dem Tag, an dem sich sein Vater erhängt, zurückreist, obwohl Rückreisen hier jetzt nicht der richtige Begriff ist, weil er ja aus 1921 kommt, dementsprechend ja vorreist, aber ihr wisst, was ich meine. Er will das anhalten und ist aber dabei der Auslöser für das Ereignis. Eine andere Situation, Claudia erfährt in der Zukunft durch die digitalisierten Zeitungsartikel, wann ihr Vater Egon stirbt, versucht das zu verhindern und wird selbst zum Auslöser. Oder dass Elisabeth die Mutter von Charlotte ist, die wiederum die Mutter von Elisabeth ist. Also alles das hängt mit dem Bootstrap-Paradox zusammen. Und zum Schluss muss man vielleicht noch erwähnen, wir arbeiten hier total auf einem theoretischen Level. Also alles ist super theoretisch und das ganze Problem total fiktiv, da wir natürlich noch nicht in der Zeit reisen können, zumindest noch nicht. PS, und das könnte vielleicht für die dritte Staffel interessant sein, man kann das Paradoxon nicht nur auflösen, indem man ein selbstkonsistentes Universum baut, sondern auch über Parallelwelten. Das heißt, in Bezug auf das Großvaterbeispiel könnte ich in einer Parallelwelt in die Vergangenheit reisen, ihn umbringen und das hat dann absolut keine Auswirkungen auf meine Existenz. Ich bin jetzt bisher nur bei Episode 5 von Staffel 3, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Information könnte was helfen.
Das war DJ and Theresa, Hammer Performance.
Geil gescratcht.
Ich hoffe, sie hat was gesagt, weil also ich habe noch nichts gehört von ihr, aber gut, ich hoffe, sie hat was gesagt. Also wirklich Mastermind, das kann man einfach mal sagen. Freut mich, dass sie Teil des Podcasts ist. Hätten wir eigentlich auch schon einladen können, haben wir nur zu spät gerallt, weil wir manchmal auch einfach ein bisschen blöd sind. Deswegen muss die Frau uns ja auch jetzt hier noch Dinge erklären. Gott sei Dank haben wir so schlaue Menschen bei uns im weiteren Umfeld, weil sonst wären wir, glaube ich, aufgeschmissen. Ich habe echt Angst, was die jetzt gleich alles erzählt. Ich höre mir ja die Sprachnotiz danach an und ich habe wirklich Angst, dass die mir Sachen erzählt, wo ich so bin, was? Ich mir danach noch dümmer fühle. Aber naja.
Krass, dass da so Leute, aber das macht ja wahrscheinlich auch die Leidenschaft aus für viele bei dieser, dass sie so tief reingehen. Aber ey, zum Beispiel auch diese Schrödingers Katze-Geschichte, ne? Ich kapiere die einfach nicht. Diese Schrödingers Katze-Geschichte, die wurde mir schon mindestens 15 bis 20 Mal in meinem Leben erklärt. Ich gucke da drauf, das ist wie abseits beim Fußball. Das kapiere ich einfach nicht, Alter. So, das ist einfach, da geht's einfach links rein, rechts raus, wie Leute mit der Links-Rechts-Schwäche. Das kapiere ich nicht.
Ja, das verstehe ich. Ich verstehe es auch nicht, Max. Ich bin einfach zu blöd. Also das muss man auch einfach mal so sagen. Wir haben unsere Skills, wir haben die woanders. Wir haben die in anderen Situationen. Und Sport. Was wir nicht so gut können, sind so leicht abstrakte Sachen verstehen, glaube ich. Das kriegen wir einfach nicht so gut hin.
Wissenschaft.
Ja, so Physik und so, das kriegen wir nicht hin. Ja, du wolltest noch was zum Ende sagen, ne?
Ja, also die große Auflösung von Dark ist ja, dass man im Endeffekt rausfindet, dass der Tannhauser, der ja auch schon in den anderen Staffeln eine wichtige Rolle gespielt hat, was man sich immer gefragt hat, was macht der eigentlich so richtig? Dass Tannhauserchen eine Zeitmaschine gebaut hat in den 80ern, weil er seinen Sohn, oder in den 70ern, weil er seinen Sohn, dessen Frau und das Kind von den beiden nach einem Streit verloren hat. Die wurden von einer Brücke gedrängt und sind in den Tod gestürzt. Das hat er nicht verkraftet und er wollte sie mit aller Macht zurückholen und hat sich deswegen in seinem Fimmel für Uhren und Wissenschaft in die Zeitreise reingefuchst, beziehungsweise in einen Apparat, der das möglich machen sollte. Und man erfährt, dass bei diesem Bauen und beziehungsweise bei dem Aktivieren dieser Zeitmaschine, die er sich da gebaut hat, er nicht in der Zeit zurückgereist ist, sondern dass er sozusagen die Zeitstränge geteilt hat. Und dass zwei Zeitstränge entstanden sind, die nicht hätten entstehen dürfen. Und das ist der eine, den wir in zwei Staffeln halt kennengelernt haben. Und das ist die andere, die wir jetzt in der dritten Staffel kennengelernt haben. Also diese zwei Welten sind sozusagen daraus gespalten worden. Und die laufen im Endeffekt in Endlosschleifen, weil sie halt einfach aus der Zeit gefallene kleine Stränge sind, die einfach wie Kreise funktionieren. Und da drin, und die sind aber auch miteinander verknüpft und deswegen merkt man ja auch, dass diese Dinger überhaupt nicht, also egal was der andere macht, es ist ja jeder Schritt vorgesehen. Und wie heißt die grauhaarige Frau nochmal? Ist das Regina oder ist Regina ihre Tochter?
Keine Ahnung.
Okay, es gibt eine grauhaarige Frau, die schon in den ersten beiden Staffeln durch die Zeit reist und von der man sich immer fragt so,
ah, nee, was das macht? Regina ist ihre Tochter, ja.
Ja, wie heißt sie nochmal?
Claudia, glaube ich.
Ja, Claudia? Ja, Claudia. Claudia, stimmt. Nicht Charlotte, ist ja die andere. Claudia ist ja schon davor rumgereist und man hat gemerkt, sie die rafft irgendwas und die macht irgendwas und man weiß auch nicht so richtig, was sie tut. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil man das schon fast vergisst so ein bisschen. Und sie taucht dann wieder auf und wird dann wieder erwähnt. Und wird so langsam, erst zur fünften, sechsten Folge, werden andere Figuren so langsam eliminiert, beziehungsweise werden sie in den Hintergrund gerückt, nämlich diese Ursprungstypen, die keinen Namen haben, die sie als der Sohn, die Söhne von Adam und Eva.
Die Ursprungsburm.
Die Ursprungsburm. Jetzt auch auf Spotify. Und die Ursprungsburm, die ja im Endeffekt auch nur die ausführende Hand von Adam und Eva sind, um halt diesen Kreislauf am Leben zu erhalten. Alles dreht sich im Endeffekt auf endlos. So, und sie hat herausgefunden, dass das so ist, dass die, weder die eine Seite noch die andere Seite das Richtige macht. Also sie machen das Richtige in der Hinsicht, dass das Ding auf endlos läuft, aber sie werden, egal was sie denken, was sie tun, so, jetzt haben wir den Stein gefunden, es gehört immer nur dazu, dass sie im Endeffekt die Maschine weiter am Laufen halten. So, dass immer wieder diese Zeitstränge beginnen. Und die sagt, der Ursprung liegt halt da beim Tannhauser, weil er damals diese zwei Welten geschaffen hat und das muss im Endeffekt eliminiert werden. Und das macht sie dann Adam und Eva klar, beziehungsweise dem alten Adam und dem alten Eva, der alten Eva, aber auch Martha und Jonas in dem Alter, wie wir sie kennengelernt haben in der Serie, die dann sozusagen beide in der Zeit reisen, indem sie halt die Zeit austricksen. Es gibt einen kleinen Zeitpunkt kurz vor der Apokalypse, dieser Sekunde, bevor die Apokalypse ausgelöst wird. Und da können sie diese Zeitschleife umgehen. Und der weichen sie ab und gehen zurück in das Jahr, in dem damals der Unfall passiert ist und wollen den halt verhindern. Und das ist im Endeffekt das, was in der letzten Folge passiert. Sie verhindern diesen Unfall und damit das Entstehen dieser beiden Welten. Da gibt es halt diese Szene, wenn sie durch diesen Zeitstrahl laufen und sich nochmal gegenseitig treffen als Kinder, wo, also das ist so doof gewesen, wo ich mir wirklich dachte, so, ey, dass ihr das nochmal am Ende macht, ne? Also die sind ja recht stilsicher und unpeinlich gefahren. Und dann macht die da die Tür auf und dann steht da klein Martha mit 5 oder 6, guckt in den Schrank, der Junge guckt aber traurig. Und dann hat sie auch so ein Pony und es wird dann noch dümmer, als Martha den jungen Jonas sieht, der auch schon einen Regenmantel in Gelb trägt mit 6. Ich denke so, ach Leute, also das ist gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, da habt ihr vielleicht gedacht, ihr habt jetzt euren Inception-Moment, beziehungsweise euren Interstellar-Moment, aber den habt ihr irgendwie, es ist ein bisschen cringe gerade so. Das ist so ein bisschen 90er Jahre, Anfang 2000er Matrix-Moment so. Da hat man sich so meiner Meinung nach, was den Kitsch angeht, verkalkuliert und die Szene ist nicht so richtig, richtig cool. Das ist aber nicht schlimm. Ich finde, die holt einen nur so ein bisschen raus und soll irgendwie vielleicht auch nochmal was Schönes in Dark platzieren, was ja auch wirklich eine düstere Serie ist und das nochmal so ein bisschen so einen hellen Moment schaffen, aber den irgendwie passt der da nicht so richtig rein. Find aber dann die ganze Szene, wie sie dann da ankommen in diesem Jahr, wo der Sohn stirbt und Tannhauser im Endeffekt dann diesen Moment hat, wo er sich denkt, so okay, ich muss diese Zeitmaschine bauen, um die beiden zu retten. Sie verhindern halt diesen Unfall und die Szene ist schon noch ganz geil inszeniert, so wie man die Familie noch sieht, wie er sich mit seinem Vater streitet, wie die dann abhauen, wie die in den Regen fahren, wie die beiden auf der Straße stehen, er ausweicht, dieses komische Gespräch auf der Straße, wo sich nicht so ganz klar wird, was hätte der Dialog in der echten Welt auch stattgefunden, weiß ich nicht, aber muss auch nicht sein, zumindest ist das alles irgendwie cool gelöst und ja, dann ist damit im Endeffekt dieser Fehler behoben worden. Das heißt, diese Welten existieren nicht. Das heißt aber auch, dass alle sich auflösen. Und das sorgt dann für so ein, das ist dann der schönere Kitsch-Moment meiner Meinung nach, wenn die sich alle so Avengers Infinity War mäßig am Ende dann irgendwie in Luft auflösen und zum Himmel gleiten, in diesen leichten Funken und das Ganze dann halt einfach klar wird, so okay, diese Welten, die wir jetzt aber 3 Staffeln beobachtet haben, die gibt's jetzt nicht mehr, das Problem ist eliminiert und Dark ist damit abgeschlossen durch diese dritte Zeitebene, die wieder auf eine reduziert wird und die anderen beiden werden eliminiert und damit ist dann Dark quasi auserzählt. Es gibt dann noch eine Schlussszene, die zeigt trotzdem so, es gibt halt trotzdem Hannah, es gibt trotzdem die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Frau vom Ulrich, und der Wöllner sitzt dann auch noch am Tisch und will dann ganz kurz seine Geschichte mit dem Auge erklären, was er da nicht darf, als Stromausfall gibt. Da war ich ganz kurz, ach, da ist er, der Wöllner! Da ist er nochmal zum Schluss. Da kam aber nichts, da durfte es nicht erklären. Und dann kriegt sie so, ja, Hannah ist dann schwanger und dann sitzt sie am Tisch und sagt so, wie wird's denn heißen? Ja, er heißt Jonas, denke ich. Jonas ist ein schöner Name. Was dann irgendwie noch so, also das kann man jetzt, glaube ich, in 2 Richtungen auslegen. Entweder sagt man, ja, ist es denn wirklich zu Ende? Also dreht sich der Kreisel weiter, Inception-mäßig? Oder ist es einfach nur ein nettes Zitat und ein netter Abschluss für das Ganze? Ich sehe es als Zweiteres. Ich glaube nicht, dass es nochmal irgendwie der drehende Kreisel ist, der uns nochmal in die Irre führen soll, sondern
aber
eher
den
so
Gedanken hatte ich ja auch. Dieses, ist es jetzt, soll das nochmal so sein, soll es einen nochmal verwirren oder soll es einen mir zu sagen, ach schön, weiß ich nicht.
Ich glaube, ach schön ist es, glaube ich. Naja, also ich fand die letzte Folge gut. Und ich finde auch, die letzte Folge zu gucken, relativiert das Ganze auch, weil das natürlich die Komplexität der ganzen anderen Sachen auch so ein bisschen, ja, es macht halt alles ein bisschen lockerer. Das war das, was ich vorhin meinte. Du kannst dann halt die Staffel nochmal entspannter gucken, weil du merkst, ja, okay, auch wenn ich das jetzt mit der Doppler nicht verstehe, am Ende ist eh scheißegal, ist eh weg. So, keine Ahnung, da kann man dann mal entspannter drauf gucken. Ich fand die letzte Folge sehr, sehr gut und fand die Auflösung sehr, sehr gut. Wie fandst du das?
Also ich fand, ja, als ich die Auflösung gecheckt habe, dachte ich mir so, yo, hätte man wahrscheinlich auch einfach schon so 4 Folgen früher machen können. Also ich weiß nicht, warum sich so lange Zeit damit gelassen hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ja.
Gab es da irgendwie einen Grund dafür? Warum da auch ständig der Helge und so Leute umbringen musste, das habe ich, das mit dem Helge, die Story habe ich nicht so ganz gecheckt da am Ende. Aber trotz alledem fand ich das Ende auch gut. Man ist irgendwie so rausgegangen, hat sich gedacht, yo, ich habe es verstanden. Das wurde auf jeden Fall mit diesem Tannhäuser, der dann nochmal gezeigt, also wo man nochmal gesehen hat, warum der quasi damit angefangen hat und so weiter, das alles zu machen. Ja, das hat einen dann nochmal so ein bisschen abgeholt, das stimmt schon, und man wusste dann, okay, das hat einen Grund. Der Typ ist ja Marek, sein Sohn. Ja. Fand ich, so habe ich mich gefreut, dass der nicht stirbt. Und dann dachte ich mir aber so, ich glaube, die Macher haben dieser Serie extra nochmal so ein einfaches Ende gegeben. Man hätte für dieses Ende keine 3 Staffeln gebraucht. So, ich finde, das erklärt sich mir nicht jetzt so ganz, warum es so lange gedauert hat, aber bin ich fein mit.
Ja, das war auch so ein bisschen mein Punkt. Warum hat man denn noch so viel lange drum herum geredet? Wahrscheinlich auch, um die Leute in die Irre zu führen und ja, weil man halt irgendwie dann trotzdem auch noch genug erzählen musste. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alles zu Ende erzählt worden ist, so richtig für mich. Müsste ich wahrscheinlich wirklich irgendwann nochmal alles gucken und dann sagen, ja, was war eigentlich jetzt dem oder war das? Weil so ein paar Sachen so auch, dass der Ursprung, so nennt man da die Jungs, dass der dann auch so abgehakt ist nach dieser Atomkraft-Szene. Das soll ja mir einfach nur klar machen, okay, dieses Atomkraft geht halt auch hoch, weil es die gibt, so. Und ich glaube, diese Helge und auch diese Noah-Szene und sowas, die soll uns auch nur noch mal vor Augen führen, so habe ich das für mich interpretiert, weil man ja auch noch mal sieht, wie das eigentlich mit Noah alles abgelaufen ist und dass Noah ja eigentlich aus dieser weiten Zukunft kommt und dann halt so weit nach hinten geschickt wird wieder. Das soll uns ja auch irgendwie klar machen, dass all diese Dinge von Adam und von Eva gelenkt sind und dass sie alle immer wieder auftauchen. Dass immer, wenn wir denken, okay, das ist vielleicht die Lösung des Problems, es war alles inszeniert. Alles hat immer wieder, alle, sie haben ja immer gesagt, ja, wir haben jetzt die Schachfiguren in die richtige Position gebracht. Und das waren die Schachfiguren. Und das sollte man einfach nochmal sehen, dass dieser ganze Helge-Ulrich-Strang und sowas, dass das alles genauso vorgesehen war, damit diese Kreisläufe aufrechterhalten werden. Damit der später, damit Mikkel sein eigener Vater ist und so weiter und so fort. Dass das alles irgendwie funktionieren muss. Ja, und dadurch sollte das nochmal, glaube ich, besser erklärt werden, um nochmal auch an alten Beispielen zu zeigen, wie die Nummer funktioniert. Aber das hat natürlich, das meinte ich auch vorhin mit einer Szene, wo viel zu viel passiert ist. Da war ich so, ach Leute, ey, auch in der 7. Folge mit diesen ganzen Zeitsprüngen und so, dann nochmal so, wenn die Zahlen dann immer nochmal groß auf dem Bildschirm drunter laufen, war ich so, boah, das ist schon echt viel, ne? Und wenn du nicht mitschreibst, ich habe da jetzt auch nicht mitgeschrieben, bist du echt so, boah, viel für den Kopf. Aber ich fand's Ende trotzdem befriedigend und ich finde, man hat gemerkt, dass das die Idee war, das Ende zu wählen. Das war von Anfang an die Idee. Und das hat man gespürt und das fand ich gut.
Ja, kann sein. Ja, das dazu müsste ich es nochmal gucken, um sicher zu sein, dass es von Anfang an die Idee war, das Ende so zu machen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass du recht hast, aber das kann ich jetzt nicht so sagen, dass ich das so klar gecheckt habe. Bin ich auch ehrlich. Nee, weiß ich nicht mehr. Dazu weiß ich zu wenig, wie es noch in der ersten Staffel abgegangen ist. Da habe ich schon zu viel wieder vergessen von.
Ja.
Gut, aber ich finde, Max, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Du hast da sehr gut durchgeführt und hast es nochmal sehr gut erklärt. Schlussendlich, unser Urteil ist ja klar, man sollte das sich auf jeden Fall mal angucken. Denn es ist eine sehr, sehr lohnenswerte Serie. Und gerade, wenn man sich die ganze Zeit meckernd vorgefunden hat, von wegen, die Deutschen kriegen ja eh nichts hin und wir machen nur Scheiße, könnt ihr euch das ja mal angucken, weil ich fand auch, dass es schon ein Ausrufezeichen war. Und jetzt auch, finde ich, für viele deutsche Serien, die jetzt nachkommen sollten, die müssen sich an Dark messen. Und das ist schon so. Gerade auch, was den internationalen Erfolg angeht. Das ist ja nicht gewöhnlich. Das darf man ruhig schon mal auch sagen, dass man da so viele Views hat. Das ist schon heftig. Also so einen großen internationalen Erfolg hatte zuletzt Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, von Bowser. Das ist jetzt ja von einem von den Migos nochmal gemacht wurde. Ja, deswegen, da freuen wir uns schon sehr. Top, 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 dass auch mal Qualitätsproduktionen ins Ausland schaffen. Und ja, ich bin happy, kann ich mal so sagen. Ich habe ein bisschen die Kraft verloren während dem Dark Schauen, aber ich bin trotzdem happy.
Ja. Ich kann auch nichts mehr dazu sagen. Ich bin auch, also wie gesagt, ich bin auch froh, dass es rum ist. Ich war auch froh, dass es nur 8 Folgen waren, ne?
So. Ey Max, als es heute rum war, ich war wirklich so froh. Ich habe heute die 2. Folge geguckt, und dann ich habe 4 Folgen geschaut, ich war in der 5. Folge. Die habe ich noch fertig geschaut. Dann habe ich die 6. Folge geschaut und war so, noch 2 Folgen. Oh Gott. Und dann habe ich erstmal einen Nap gemacht von 10 Minuten, weil ich gedacht habe, ich bin so erschöpft von diesen 1,5 Folgen jetzt. Also es muss man auch mal fairerweise sagen.
Ja. Ja. Aber macht Bock trotzdem. Und ich finde es nicht nur, was ich ganz wichtig finde, was du eben ja gesagt hast. Ich finde nicht nur, dass es ein wichtiges Ausrufezeichen ist für deutsche Serien, sondern halt auch mal wieder für ein gutes Serienende. So. Weil gerade nach einem Jahr, wo letztes Jahr die Sache mit Game of Thrones nicht so geglückt ist, ist es, glaube ich, und Dark dann doch eine wichtige Serie wurde und alle waren drauf gespannt, so wird's so wie bei Lost, und dann kann man sagen, nee, wurde nicht wie bei Lost, war schon sehr, sehr gut. Also es hat ja irgendwie jetzt 9,8 oder sowas als IMDb-Rating für die Folge so. Ich find's immer krass, ich mach das Fass jetzt nicht auf, aber wenn ich sage Last of Us, dann Leute, die sich damit beschäftigt haben, wissen, was die letzten Wochen los war und wie Last of Us zu Unrecht von Usern, nicht von Kritikern. Von Kritikern wurde es anerkannt mit Höchstratings, aber von Usern teilweise mit Scheiße beworfen wird und wirklich abgehandelt wird, als wäre es das größte Verbrechen, was der Videospielwelt passiert ist, wo man denkt so, warum seid ihr eigentlich bekloppt so? Und sich das alles durchliest, ist so, wow, es ist wirklich fatal. Und dann sowas wie Dark, was so kompliziert ist und was dann am Ende halt meiner Meinung nach einen guten, aber auch jetzt nicht überragenden Abschluss findet, sondern einfach einen guten Deckel drauf macht, dass das dann von allen so, yo, das ist grandios, das ist das Beste, was ich je gesehen habe, 9,8, hier, nimm die User-Ratings, das ist irre, wie die alle ticken. Aber vielleicht einfach auch andere Klientels, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall krass gerade. Ah, lieb einfach User-Ratings, Shoutouts an die. Von meiner Seite aus ist zu Dark alles gesagt und es war sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin wirklich froh, dass wir mal so eine vorzeigbare Serie in Deutschland haben.
Sehr gerne.
Und das kann ich einfach nicht mehr glauben. Es kam die Situation am Freitag, dass Casper ein Autogramm gibt und das Mädchen dankt und Casper nickt ihr zu und neben mir sitzt Chris und sagt, sehr gern.
Nee, sie hat gesagt, ich liebe deine Musik. Das habe ich gesagt, danke.
Und es war auch ein ernstes Danke.
Yes, ja, ja.
Es war auch ein ernstes
Danke. Es kam von Herz.
Stark.
Gut, toll. Man hört uns ein bisschen an. Wir sind noch ein bisschen angeschlagen. Wir sind noch ein bisschen müde. Die Gehirne sind warm gelaufen. Jetzt müssen die auch wieder auslaufen. Und das machen wir jetzt auch. Maxi, es war ein schöner Podcast. Wir hören uns, glaube ich, nächste Woche schon wieder, ne?
Ja, nee. Aber auf Patreon.
Ja. Yeah.
Safe auf Patreon.
Also wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, Leute. Hört mal bei Patreon rein. Und viel Spaß beim Darkschauen. Tschö.
Tschüss.